Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitec Podcast mit mir und Philipp Brüg.
Samuel Buchmann.
Und Domagoj Belančić.
Ja, ist gut, haben wir das gerade am Schluss noch erst drei Folgen geeinigt. Stark. nein, das ist doch tiptop. Hey, übrigens, gerade jetzt sage ich es, Domi, du kannst dich noch ein bisschen lauter machen fürs Video. Im Podcast kann ich es nachher abmischen, aber es müh. Ja, genau, herzlich willkommen. Und wir haben heute ein dickes Programm. Und ohne Luca und Simon, die sind, ich weiß nicht, glaube der Luca ist irgendwie am Zügeln helfen oder so. Der hilft noch Leute zügeln, muss ich nicht. Ich glaube, Simon ist irgendwie... Alle Teamleiter sind alle auf Hamburg geflüchtet. Irgendein Teamleiter-Meeting. Mhm. In Hamburg.
Nein, in ist klar. Anführungszeichen, genau.
Genau, ich habe grosse Anführungszeichen gemacht. Genau. Darum einfach wieder nur die Eliten ist zurückgeblieben. Und zum ganz, ganz, ganz viele Sachen besprechen. Wir haben viele, viele News von Intel. Die haben neue Prozessor vorgestellt. Endlich ihre Grafikkarte, die gefühlt zwei Jahre vorgestellt haben, aber jetzt haben sie sie offiziell vorgestellt, dann hat man den ersten The Last of Us HBO-Trailer, also der HBO-Serie gesehen, über den kann man sicher rasch erzählen. Dann ist Skull and Bones mal wieder verschoben worden, kein Jahr ohne das. Dann hat man angeblich den GTA-Hacker verwischt. Ich glaube, die News ist auch ziemlich passiert, gerade nach letzter Woche, nachdem wir den Podcast aufgenommen haben. Und dann hat Razer gefunden, das, was Logitech kann, können sie auch und bringen dann noch so einen Gaming-Handheld raus. Dann hat Samuel ja die ganze Apple-Hardware bekommen und erzählt uns, ob es etwas kann. iPhone, Apple Watch, oh, und deine Hasselblad, stimmt, deine dekadent teure Kamera.
Die Hasselblad ist grossartig, ich erzähle sie nachher.
Apropos teuer, dann haben wir von Eat the Rich die GameStop-Saga, die Netflix-Serie, die hat Domi gesehen und dann The Grand Tour. Ich glaube, Simon hat auch schon mal etwas über das gehabt, das gibt es irgendwie auch mehrteilig, oder?
Ja, es gibt immer wieder so eine Folge, es sind halt so einzelne Specials. Ja.
Italien irgendwie, habe ich das Gefühl, hat mal jemand etwas erzählt. Oder du?
Also ich habe mal etwas über den James May in Italien erzählt. Das ist ein Teil von der Grand Tour. Das hängt zusammen, ist aber nicht das Gleiche.
Mich ist alles gleich. und dann haben wir diverse Games, FIFA unter anderem, Trombone Champ, Call of Duty Beta, Grounded und Nitro Kid. Und ja... Dann fangen wir nach vorne an. Ach, ich bin immer noch verkältet. Ich bin irgendwie zwei Oktaven tiefer oder so.
Ja, du tönst aber schon besser als gestern. Das ist sehr, sehr bass.
Hey, morgen ist immer am schlimmsten. Hey, ich muss immer, wenn du nicht als erstes den Kaffee trinkst, sondern zuerst noch einen Tee musst trinken, bevor du irgendwie einen richtigen Ton rausbringst, das ist immer das Mühsamste. Dabei haben wir doch noch einen Filmabend. Wir haben wieder unsere Movie Night am Freitag. Und ich habe das Gefühl, wir haben jetzt schon mehrmals gemacht, ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie ein Drittel von diesen Zeiten bin ich immer irgendwie so halb krank gewesen. Es ist gerade so, dass man ohne schlechtes Gewissen doch noch kommen kann, ohne, also das Gefühl hat, ich stecke sie nicht an, aber einfach so, dass sie irgendwie lieber kein Bier würdest trinken und das schon irgendwie, gehört ja eigentlich schon ein bisschen dazu.
Geht irgendwie auch nicht, ja.
Ja, aber wir haben gute Filme. Nope, wenn wir endlich schauen.
Nope. Ja. Mittelmässig gut, aber
Aber er soll ja grossartig sein. Also, der hat ja...
Von wem hast du das gehört?
Ja, einfach nur. Ja, ich meine, auch Rotten Tomatoes und so ist ja der...
Okay.
Ja, ich habe halt aber auch seine... Wie hast du denn seine alten gefunden?
Die sehr geil. Und darum habe ich den neuen eben nicht so gut gefunden. Ja.
Aber ja, gut.
Du musst nicht mit den Erwartungen reingehen, die ich bin reingegangen. Es ist nicht das, was vorher war. Und wer nicht das erwartet, ist vielleicht gut.
Ich meine, also eben, geschrieben ist einfach geworden, das ist irgendwie so... Der hat Filmkunst neu erfunden und so, also wirklich, den ja irgendwie, von der Dächer gelobt, wirklich, ich habe so Sachen gelesen und dann habe ich schon gefunden, okay, also, ich bin einfach gespannt. Also,
bin gespannt, was du sagst, ja.
Ja, okay, sehr gut, dann können wir den nachher dann auch noch besprechen.
Genau.
Ja, aber wir fangen mit etwas ganz anderem an, nämlich mit der Intel und die haben ja, nachdem AMD jetzt die neuen Prozesse vorgestellt hat und der Kevin hat sie ja schon getestet, die genau, bei uns auf der Seite, hat jetzt auch Intel nachgereicht und hat da diverse noch vorgestellt und ja, der Samuel hat das ein bisschen genauer angeschaut.
Genau, also vielleicht noch schnell zu AMD, dass wir irgendwie den Background noch haben. Mhm. Also der Kevin hat die getestet und dort ist jetzt wirklich so, die sind deutlich schneller und effizienter geworden. Was recht interessant ist, sie übertaktet sich jetzt quasi wie selber. Also wenn du eine gute Kühlung hast, dann schraubt er einfach den Takt weiter rauf. Oder, also ja, und bis er dann aber trotzdem irgendwie 95 Grad erreicht hat und dann fährt er wieder an das Tempo throttlen. Ja. Also es ist eigentlich immer, der Prozessor ist eigentlich so schnell, wie deine Kühlung gut ist. Das ist echt interessant. Führt natürlich dazu, dass sie aber auch permanent eigentlich heiß sind, also wenn es unter Last setzt und das halt mehr Strom zieht. Aber wenn das zum Beispiel irgendwie so undervolt ist, dann sind es extrem effiziente Prozessoren, also schon wirklich besser als vorher.
Ich nehme nur wunder, wie sie das anders machen, weil das, weißt du, der Turbo Boost und so, ich glaube, Intel heisst der, glaube ich, so. Das ist ja vermutlich auch etwas Ähnliches, oder? Also ich weiß gar nicht, wie der, oder ist der einfach standardmäßig? Weil, weißt du, die takten ja immer unterschiedlich. Also, weißt du, wenn du das merkst, du kannst da bei Windows sogar nachschauen, dann zeigt es dir amix Taktfrequenz an. Die ist dann irgendwie, weiß ich auch nicht, 3,5 GHz oder so, und dann merkst du, wenn du games, ist dann plötzlich 4,2, oder? Also die variiert.
Genau, nein, ich glaube, das sind auch so Spitzen, die es halt können erreichen können. Und ja, klar, also wenn er zu heiß wird, dann takelt jeder Prozessor irgendwann ab. Aber AMD macht es, glaube ich, wirklich so, dass halt das bewusst bis 95 Grad erlaubt und bis dort einfach der Takt auch über die Leistungsgrenze, die eigentlich angesagt ist, quasi, das wirklich noch weiter auftaktet. Also eigentlich ist es wie ein Übertakten.
Ja. Ich glaube, das müsste, oder? Ich glaube, das ist irgendwie das, was Kevin in seinen Dingen geschrieben haben, dass sie, glaub, zum Mithalten mit wirklich der Leistung müssen sie dann mit der Brechstange dahinter, oder?
Genau. Und eben, es wird halt dann irgendwann einfach ineffizient, weil das mehr, wo du Leistung reinsteckst, also auch Strom reinsteckst, kommt dann nicht mehr so viel Leistung retour. Ja. Und was AMD jetzt halt auch gemacht hat, ist ja, sie haben einen neuen Sockel, und das heisst, du brauchst wirklich alles neues Mainboard und so weiter. Und du kannst nur noch mit DDR5 das ganze Ding bauen, und es wird halt dann auch teuer, weil DDR5 ist ja super teuer und im Moment ist Preis-Leistung auch noch nicht so gut. Und jetzt ist eben Intel gekommen, die haben das am Dienstag, wenn es mir recht ist, haben sie das vorgestellt. Ihre 13 von ihren Prozessoren, Raptor Lake, haben sie vorgestellt. Und sie machen es jetzt ein bisschen anders. Bei ihnen kannst du nämlich noch weiterhin DDR4 auch einbauen. Und auch der Sockel ist genau gleich geblieben. Das ist natürlich recht cool. Also wenn du jetzt irgendwie noch ein Mainboard hast und irgendwie die alte Prozi hast oder so, dann kannst du im Prinzip einfach den CPU austauschen. Klar, du hast nicht mehr das alte Chipset und so weiter. Das ist ein bisschen langsamer, glaube ich. Aber macht jetzt nicht einen riesen Unterschied. Aber du musst halt nicht die ganze Kiste ausweiden und dir irgendwie alles neu kaufen.
Ja.
Genau. Und wir haben bis jetzt natürlich noch keinen Testbericht, respektive nur das, was Intel selber gesagt hat. Also vielleicht, sie haben 3 Prozessoren angekündigt, grundsätzlich, ein i9, ein i7 und ein i5. Wie immer, das Flaggschiff ist da der i9 13900K. Der hat jetzt 24 Kern, der alte der 12.000.
Holy moly.
Ja, genau. Also der alte hat noch 16K, das sind jetzt wirklich 8.
Lumpig.
Ja, lumpig, gell. Wobei, ich muss auch sagen, ich glaube, es sind nur 8 davon sind wirklich Performance Cores, also die für die Leistung sind, und 16 sind für Effizienz, oder? Und er läuft jetzt auch schneller, also es geht jetzt bis 5,8 GHz, das sind 600 MHz mehr als vorher. Also ist wirklich alles schneller geworden und gleichzeitig zieht er aber nur 12 Watt mehr als vorher, also als der Vorgänger. Ist aber immer noch sehr viel, also er ist auf 253 Watt, ich glaube, AMD ist höchstens 170 Watt, also es ist wirklich schon es ist viel. Ich muss aber auch sagen, das ist wirklich nur, wenn du auf voller Leistung halt, oder? Also den zieht er so viel. Sie haben aber auch gesagt, er ist extrem viel effizienter geworden, also angeblich, eben laut Intel-Angaben, bringt er bei 65 Watt so viel Leistung wie der alte bei 240 Watt.
Ah, krass.
Also wenn du nicht auf voller Leistung quasi abrufst, dann ist er wirklich besser und effizienter. Also besser ist einer Weg. Auf der vollen Leistung sagen sie, er bringt irgendwie bei Games bis zu 24% mehr Leistung. Aber das sind halt so die Intel-eigenen Benchmarks, die sie da machen.
Das ist da die riesen Übersicht, die sie gezeigt haben.
Ja, genau. Mit, genau.
20 Games oder so. Das habe ich lustig gefunden. Am unteren Ende von dieser Übersicht war Horizon Zero Dawn, der schlechter performt hat. Mit
Das habe ich auch gesehen. Ja.
Wieso tust du das in der Präsentation?
Ja, was aber auch damit...
cool, dass sie es trotzdem wieder machen.
Irgendwann, die hauen es doch einfach rein, damit du eben denkst, dann muss es ja stimmen, wenn sie einen schlechten Win haben. Also.
Aber es ist wirklich absurd. Horizon ist ein Game. Wie alt ist das mittlerweile? 6 Jahre? 5 Jahre alt? Performt schlechter. Sehr lustig.
Ja, es ist recht, habe ich nicht ganz verstanden, warum sie es rein tun haben. Aber sie haben es gemacht. Und eben darum, wie du gerade sagst, also es ist eine riesige Übersicht, die sie da getestet haben. Und gewisse Games sind wirklich laufen viel besser. Das sind aber irgendwie so Sachen wie League of Legends, wo du jetzt halt eh schon genug Leistung hast. Yeah. Und so die wirklichen AAA-Titel, die sind dann irgendwo so ein bisschen in der Mitte oder im unteren Mittelfeld. Also heute ist irgendwie die Leistungssteigerung bei, ich weiß nicht, irgendwo zwischen so 10% und 15%, irgendwie um 3D umeinander. Das Problem, was sie aber auch haben, ist natürlich, dass es kann auch sein, dass der Flaschenhals einfach die Grafikkarte ist.
Das ist ja eigentlich immer, jetzt, oder?
Mhm. Genau. Und darum ist halt ein bisschen die Frage, hätte es die ganze Ankündigung jetzt nicht ein bisschen, lieber ein bisschen verschoben? Weil dann hätte es nämlich können mit den neuen Grafikkarten Tests machen können und dann hätte es vielleicht auch mehr Leistungssteigerung können vermelden.
Hey, ich habe gestern das Digital Foundry Video ein bisschen durchgeschaut zu den neuen 40er Nvidia Grafikkarten. Und was ich dir noch spannend gefunden habe, was ich nicht gewusst habe, weil eben genau, normalerweise ist der Prozessor, der ist also nicht irrelevant, aber einfach so im Verhältnis zu der Grafikkarte ist genau, irrelevant, ja, mit der Ausnahme von Games. Aber im Cyberpunk haben sie wirklich bei, es kommt natürlich auch auf die Auflösung und so mit den Details, aber so in den maximalen Settings, die sie eingestellt haben, haben die Leistung gebremst mit dem DLSS drin, wo du da eben das Bild tiefer Auflösung und dann höher darstellt, sind die der Bottleneck. Also wirklich die blocken eigentlich die Grafikkarten, es ist nicht Grafikkarten offenbar, hat mich wirklich erstaunt. Und die neue, dort ist dann mit dem neuen DLSS 3, fällt das wieder weg, weil es dort ja ein zusätzliches Bild rendert. Und das der Prozessor kann entlasten. Ja, das fand ich auch krass gefunden. Also weißt du wirklich, und sie haben auch den Vorgänger, also den i9-12-9.
Ja, ja.
Ich meine, das finde ich noch gewaltig. Ja, krass, das ist so ein Mörder-PC, CPU drin, und der bremst. Ey, das finde ich immer krass gefunden. Ja gut, anyhow. Übrigens, ich habe gesehen, der kostet 700 Stutz.
Ja, so. Ja, der kostet 700, aber der von AMD kostet 850, glaube ich. Also der ist noch deutlich teurer. Also es ist wirklich, von dem her hat Intel eigentlich jetzt den Budgetbot so gebracht. Nein, muss ich auch sagen. Also weißt, es ist natürlich nur der i9, aber der brauchst du ja für einen Gaming-PC, ist das meistens eh nicht wirklich sinnvoll, dass so viel Geld für den Prozi ausgibst. Das steckst du lieber in eine Grafikkarte. Und der i7 und der i5, die sind dann ein bisschen günstiger. Also wenn du ohne die integrierte Grafik noch nimmst, dann kommst du den i7 jetzt zum Start für 469 über und den i5 für 349. Und die sind auch immer noch gut. Also der i7 hat dann 60 Kern, 5,4 GHz und der i5 hat 40 Kern und 5,1 GHz. Genau. Lustig war auch bei ihrer Präsentation, sie haben es mit AMD, haben sie es nur mit der alten Generation verglichen, obwohl die neue ja schon draussen ist.
Natürlich.
Und das Embargo ist auch schon gefallen. Also sie haben garantiert die Prozessoren gehabt und hätten es auch testen können. Oder haben sie vielleicht sogar getestet. Und haben es aber einfach nicht in der Grafik drin gehabt. Und das Zweite, was lustig war, ist, sie haben so es gibt ja von AMD gibt es so eine Spezialversion fürs Gaming, der 5800X 3D. Irgendwie. Und der ist extrem effizient, also der bringt wirklich super Performance zum Gaming und da haben sie zum Teil in der Grafik so inkludiert in ihren Vergleich, aber nicht als ganze Balken, sondern nur so als ein Strichli. Ja. Du siehst einfach, es wäre super unangenehm gewesen, wenn sie die extra Balken gemacht hätten, weil er einfach in vielen Fällen halt immer noch gleich schnell oder sogar schneller gewesen wäre als ihre neuesten
Prozessoren. Es ist nicht aus Platzgründen gewesen, es sind 3 Balken gewesen. Nein, nein. Wenn sie noch einen 4. Balken können hinzufügen.
Es ist wirklich... Ja. Ich liebe es so durch die Präsentationen. Vor allem, ich habe ja nur die Ankündigung so überflogen und ich habe nur im Livestream gesehen, wo der CEO Burpees gemacht hat.
Ja, das habe ich gesehen. Ja,
was ist los mit dir? Ja. Heiliger Wimmern.
Ja, gut. Ja, also auf jeden Fall, alles in allem, es sieht wirklich gut aus. Sie sind ein bisschen günstiger eben als die von AMD. Das ist ja schön. Und dass sie da den alten Sockel und noch den DDR4 unterstützen, finde ich auch super. Jetzt muss man halt wirklich einfach warten, wie es dann, ja, also wie Benchmarks dann wirklich aussehen, wenn man die testet. Weil eben die, die halt so die Hersteller machen, das kannst du immer nur mit Vorsicht geniessen. Da weisst du auch nicht immer genau. Ich glaube, jetzt haben sie auch zum Teil andere RAM genommen denn für die AMD-Prozessoren im Vergleich zum Beispiel, haben sie gerade nicht den Max, also den beste genommen, was es gegeben hat und so weiter, oder das falsche Chipset. Also, ja, eben. Wir müssen es einfach selber testen und dann mal schauen, wie es dann aussieht.
Hey, ich bin momentan eh immer noch, also ich habe da den Vorgänger, der ist immer genug schnell. Mir wäre es aber mehr irgendwie, das läuft ja immer, wenn du 4K spielst, bist du aber schon immer in dem Scheißbereich, wo du eigentlich immer am Limit bist. Immer. Das ist einfach Kacke. Das ist einfach eine Kackauflösung von dem her. Aber es gibt schon eigentlich keine Games, zum Glück trotzdem, wo dann wirklich nicht gehen. Also wirklich Cyberpunk ist immer noch das Einzige, wo, wenn du es möchtest, mit allen, wirklich mit allen Details spielen, dann, dann langt auch die 3090er ohne Hand nicht.
Ist einfach, aber das ist halt Cyberpunk.
Ja, krass.
Ja, ist wirklich einfach, aber ich habe wirklich jetzt, eben, jetzt wieder Bock gehabt mit dieser Edgerunner-Serie, aber das schießt mich an. Und ich bin wirklich, ich kann halt dann nicht zu viele Sachen abstellen, schießt mich dann einfach an. Dann, nein, dann mag ich es einfach nicht spielen. Weißt du, ich sehe es dann gar nicht. Das ist ja immer das Problem. Aber ich kann gleich nicht. Ich muss, das muss alles auf dem Maximum sein. Naja, gut. Genau, und dann
apropos
Grafikkarte. Ja. Ja, sie haben da auch noch eine vorgestellt.
Ja, genau. Sie haben jetzt ihre A770, also ihre Arc-Grafikkarte. Hat Intel jetzt einfach nur den Release-Termin und den Preis haben sie quasi noch gesagt. Und zwar sollte die in den USA ab dem 12. Oktober kommen für $329. Das sind natürlich wieder US-Preise ohne Mehrwertsteuer und so weiter. Das kannst du nicht in Franken umrechnen, 1:1. Aber es ist, glaube ich, schon recht konkurrenzfähig, wenn die Benchmarks auch nur so in der Nähe sind von dem, was sie sagen. Also sie sagen, es soll 65% besser sein, vor allem die Raytracing, als Konkurrenzprodukt so in dem Bereich. Und das wäre natürlich schon eine rechte Ansage, vor allem Nvidia hat ja die neue Grafikkarte vorgestellt, aber die alte gibt es immer noch. Also man hat ja ein bisschen Angst gehabt, dass wenn jetzt Nvidia die neuen rausbringt, dass dann eigentlich die Intel-Grafikkarte schon obsolet ist in dem Moment, wo sie rauskommt, weil die neue Nvidia-Generation eh schon wieder besser ist. Aber jetzt gibt es ja die alte Nvidia-Grafikkarte weiterhin und sie sind, glaube ich, auch viel günstiger geworden. Und von dem her kann es gut sein, dass jetzt da die Intel-Grafikkarte ja, eigentlich konkurrenzfähig ist. Also ich bin recht gespannt, was dort rauskommt. Das ist ja jetzt ewig, wirklich eine unendliche Geschichte gewesen, bis die mal rauskommt. Mit immer wieder verschoben und dann ein Teaser und wieder ein Teaser und
das ist krass,
Zeug und Sachen. Also, ja. Und es wäre wirklich cool, wenn es mal so einen dritten Player gäbe, der ein bisschen die Konkurrenz aufmischt.
Ja, ja, ich meine, aber das ist schon der Entry.
Also es ist so auf 30-60er-Niveau.
Okay,
das ist so gute Midrange, ist schon nicht schlecht.
Okay.
Schön ja, mal neben dem absoluten Overkill, wo die neuen 40er-Serien sind, so etwas
genau, gesehen,
was auf dem Markt kommt, oder?
Ja, aber genau. Es wäre halt, eben, das ist schon mühsam, es wäre schon geil, wenn es. Genau, wenn noch jemand mehr könnte aber auch im High-End-Segment mitziehen, weil das ist einfach schon AMD jetzt mit der letzten Generation dann halt gleich nicht geschafft, irgendwie ganz mitzuhalten. Oder? Meine, die sind echt recht gut gewesen, aber es ist schlussendlich schon immer noch, wenn du dann einfach wirklich beim Gaming einfach das schnellste Watch, musst du einfach immer die Nvidia nehmen. Es ist einfach, und das ich finde es eigentlich noch erstaunlich, weil ja PlayStation und die Xbox AMD drin haben und alle entwickeln für das und trotzdem ist sind's nicht, können sie nicht mehr Leistung ausholen. Das verwundert mich schon irgendwie. Also, dass das nicht den Vorteil dann irgendwie rausgeht. Aber ja, du, Multiplattform entwickeln und so.
Also, sie haben übrigens noch, Intel hat schon noch, ich glaube, nicht offiziell angekündigt, haben sie, glaube schon noch ein 780er, wo dann noch ein bisschen High-End wäre.
Ja.
Also, das ist, glaube ich, so inoffiziell irgendwie eine Entwicklung. Von dem her kann es schon sein, dass die mal irgendwann noch mit bessere Grafikkarte auch noch kommen, also mehr High-End.
Ja.
Ich glaube, das geht noch ewig.
Yeah.
Wenn die schon so ewig lang ist gegangen.
Genau.
Ja, gut. Also, dann die nächste News, die betrifft The Last of Us. Dort hat HBO jetzt den ersten Trailer gezeigt. Und ja, der Domi, der ist ganz aus dem Häuschen.
Ja, ich kann nicht schlafen, weil ich mich so sehr freue auf das. Nein, es ist relativ lang angekündigt, dass es eine Serie wird geben zu The Last of Us. Und man hat vor ein paar Monaten in so einem Showreel von HBO schon mal erste Bilder gesehen, aber ganz, ganz wenig. Und jetzt haben wir den ersten grossen Trailer bekommen zum Last of Us Day, der am 26. September ist. Das ist der Tag, wo in der Community gefeiert wird. Das ist der Tag, wo im Game die grosse Virusepidemie angefangen hat. Und es wird dann jedes Jahr gefeiert von Naughty Dog, vom Publisher bzw. vom Entwickler und von der Community.
Das ist so lächerlich. Vom Tag kann man so sagen? Das ist so lächerlich. Das ist lächerlicher als May the 4th. Also, das ist wenigstens irgendwie.
Last of Us Day,
das ist geil. 40 Jahre gibt es den Film oder so. Aber irgendwie The Last of Us. Ich meine, chill jetzt mit dem Game, hey. Da muss man The Last of Us Day machen.
Das ist die Fan-Community. Das ist wirklich. Das ist ihr Leben.
Das ist unglaublich.
Auf jeden Fall zu 4 vom Tag hat es dann den Trailer gegeben, genau. Und für mich, also es sieht wirklich wahnsinnig geil aus. Ich habe grosse Erwartungen gehabt, weil es bei HBO produziert wird und HBO bedeutet Budget. Ich bin froh gewesen, dass es nicht bei Netflix gelandet ist, ehrlich gesagt, weil in Netflix-Serien habe ich in letzter Zeit nicht mehr so viel Vertrauen und Hoffnung, wenn da etwas angekündigt wird. Und HBO ist immer noch so das Premium-Ding, wo halt mega gut zu Last of Us und zu PlayStation passt, irgendwie, finde ich. Und ja, ich finde, die 1,5 Minuten, die man gesehen hat, sind sehr, sehr vielversprechend und ich bin überzeugt, dass es zu den besseren oder zu den besten Gaming-Adaptionen wird gehören, wo so gemacht wurden in den letzten Jahren. Und der Cast sieht auch sehr, sehr vielversprechend aus. Mm. Der Pedro Pascal spielt mit, wo man aus Mandalorian und geil. Narcos kennt. Der ist in der Hauptrolle. Der spielt den Joel. Ellie, das kleine Mädchen, das vom Joel begleitet wird, spielt Bella Ramsey, die ist auch bekannt aus Game of Thrones. Das sind so die zwei grossen Hauptrollen. Und nebendran gibt es noch ganz viele bekannte Gesichter, die aus anderen Serien schon noch bekannt sind. Und was auch cool ist, produced wird das Ganze vom Craig Mazin, der verantwortlich ist für die Tschernobyl-Miniserie, die auch auf HBO
gelaufen ist. Ah, die ist ja grossartig gewesen. Ja. Okay,
genau, cool. Genau. Und darum wirklich, ich bin extrem hyped und vom Feeling her so, Tschernobyl und Last of Us ist relativ nah beieinander, sage ich jetzt mal.
Ja, das stimmt.
Und darum, ich freue mich sehr drauf. Und mal schauen, wie das wird sein. 2023 wird die rauskommen, voraussichtlich bei uns hier auf Sky Show, nicht auf HBO, logischerweise. Ja. Genau.
Es ist einmal ein bisschen speziell, dass das Game ist eigentlich schon ein Film, oder?
Das ist sehr so, cineastisch als Game, ja.
Genau. Darum haben die natürlich auch viele auf eine Art jetzt zu Recht gesagt, also ich meine, warum müsst ihr jetzt da einen Film draus machen? Ihr habt schon mit eigentlich Schauspieler mit Motion Capturing das gemacht und jetzt machen wir das eigentlich einfach nochmal. Aber ich meine, erstens funktioniert einfach so die Welt und Hollywood. Also man tut einfach alles, wo man Geld machen kann, macht man Geld draus.
Absolut.
Und es ist schon gleich dann halt ein bisschen anders. Ich meine, du musst es nicht 20 Stunden, es wird erzählt sein in, ich sage jetzt irgendwas, in 6 Stunden oder so, oder?
Ich nehme an, also maximal 10 Episoden für die erste Staffel. Falls es das erste Game wird, das ganz abgefilmt wird, würde ich sagen, maximal 10 Episoden. Ja.
Eben. Das ist immer noch die Hälfte, die du brauchst, um das Game durchzocken, vermutlich. Und also ich habe den Trailer auch sehr gut gefunden. Und ich bin, weißt du, sonst eben, ich habe einfach die Lust verloren mit dem zweiten Teil von der Last of Us. Aber ich habe
völlig zu Unrecht.
Völlig zu Recht. Genau, aber den ersten Teil habe ich recht geil gefunden. Also den habe ich sehr geil gefunden.
Ja, und eben schon noch komisch, gell, die Geschichte, die jetzt in der Serie erzählt wird, ist ja wirklich eins zu eins das, was im ersten Teil passiert. Das ist auch nochmal eine recht komische Entscheidung, die ich am Anfang gefunden habe. Wieso macht ihr das? Aber finde, jetzt, als ich das Material das erste Mal gesehen habe, habe ich sehr, sehr viel Vertrauen in das Projekt.
Ja, ich meine, ja, das ist ja noch schwierig. Ja, schlussendlich eben, hast du eine gute Geschichte und dann, gut. Ich habe die Frage jetzt, wer spricht schon und so, oder? Aber, ich bin gespannt, mal schauen. Also, es ist nicht etwas, was ich muss zwingend sehen, aber ich nehme an, wenn ich Zeit habe und so, und dann schaue ich das sicher auch. Genau, eben nächstes Jahr kommt dann das. Und was nächstes Jahr auch kommt, vielleicht auch nicht, ist Skull and Bones. Das ist, du hast geschrieben zum 5. Mal, ich kann es nicht mehr
voran. Zum 5. Mal verschoben, ja, unglaublich.
Wie viel Mal das verschoben worden ist. Und das ist das, die Auskopplung, eben, das, genau, der Ursprung hat es im Assassin's Creed. Dort hat man zum ersten Mal so das ganze Piraten-Setting gehabt, wo eigentlich der geilste Teil war. Das geilste Element vom Game, habe ich gefunden, und vermutlich viele auch, wo du halt mit dem Piratenschiff rumsegeln und Schlachten machen und so. Und Skull and Bones ist einfach das. Und sie haben es wirklich x-mal verschoben. Ich glaube, es ist mal mega früh mal irgendwo geleakt und so, mit mega vielen Details. Und dann eben
genau, geleakt ist es ja auch noch, bevor sie es angekündigt haben überhaupt, stimmt.
Alles, es ist wirklich...
Und das ist wirklich so eine absurde Geschichte. Eben, das Assassin's Creed Black Flag ist ja schon 2013 rausgekommen, dort, wo du Piraten hast gespielt und die Schiffe hast können kommandieren. Und Skull and Bones ist das erste Mal 2017 angekündigt worden. Und dann an E3 haben sie einen Trailer gezeigt mit mega viel Gameplay. Also es hat wirklich so ausgesehen, als wäre das Spiel fast fertig. Und das ist schon für nächstes Jahr, also für 2018 angekündigt worden. Und dann hat es eben die tausende, gefühlt tausende Delays gegeben und zwischendrin jetzt ja noch die Skandal gegeben bei Ubisoft, von wegen sexueller Belästigung am Arbeitsplatz und allgemein toxische Work Culture, die sie hatten. Das ist noch dazu gekommen. Und jetzt haben wir endlich ein festes Datum gehabt mit dem 8. November und jetzt also, ja, eineinhalb Monate bevor das rauskommt, haben sie es nochmal verschoben auf nächstes Jahr. Immerhin auch mit einem festen Datum am 9. März. Aber ja, mal schauen, ob das wirklich klappt.
Hey, das ist im Fall noch krass. Vor allem hast du mitbekommen, warum das überhaupt noch rauskommt?
Wie meinst du, warum?
Das Game hat jetzt schon lange eingestampft, habe ich gelesen. Also
okay.
Das
kommt noch dazu, okay.
Genau, die sind halt auch der Meinung, okay, das ist irgendwie nichts. Also einfach oder zu wenig gut, oder? Und sie haben es wollen einstampfen. Aber das ist schon genau in Ubisoft Singapur entwickelt das. Und die haben dort halt einen Deal mit der Regierung, vermutlich haben Subventionen oder so etwas
bekommen. Ja.
Und die müssen das Game rausbringen. Stimmt. Die sind vertraglich, sind die verpflichtet. Und also das hat, glaube ich, der Jason Schreier vermutlich hat das berichtet oder so. Ich habe das auch irgendwo gelesen. Also ich habe es mehrfach gelesen. Ich glaube, das so 99% stimmt das.
Man muss es ja gelesen, ja, das stimmt.
Und es passt ehrlich gesagt eben auch, oder? Weil man hat jetzt die neuen Trailer gesehen und es sieht einfach so aus, ja, es ist easy. Es ist einfach easy. Und logisch, kannst du jetzt von vielen Ubisoft-Games irgendwie sagen, oder? Aber das wirkt halt wirklich so irgendwie, ja, wenn es vor 3 Jahren oder 4 Jahren rausgekommen wäre, genau. Das wäre tiptop gewesen.
Genau.
Aber jetzt ja, einfach ja. Langsam, ja. Irgendwie, es sieht immer noch aus wie damals. Und,
es wirkt meine, nicht wie etwas, was seit 7 oder 8 Jahren in Entwicklung ist, weil es so ambitioniert ist, sondern es wirkt wie etwas, was eben 1000 Mal verschoben ist worden, wahrscheinlich neu angefangen ist worden und was weiß ich was.
Ja, ich habe dem technischen Test dafür mitmachen, aber man darf ja nichts darüber sagen. ich kann nur sagen, ich kann nicht fast beurteilen, es hat so viele Wasserzeichen drin gehabt. Ich habe noch nie so krasse Wasserzeichen gesehen.
Das hast du gar nicht spielen.
Hey, im Fall, es ist also, das war also grenzwertig im Fall, wirklich.
Grenzwertig finde ich auch, dass das Game zum Vollpreis wird rauskommen, für 80 Stutz. Also, das ist auch noch so.
Ah, du sagst, da muss man gerade noch sagen, zum neuen Vollpreis. Dort sind ja noch längst nicht alle aufgesprungen auf den neuen Preis.
Ja.
Und die meisten Games sind ja immer noch 70 Stutz, oder? Also,
ja,
das,
ja,
das
genau.
Typische $60. Und so, genau, Ubisoft, EA, die sind jetzt, 80 Franken. Nein.
Es ist eine mutige Entscheidung, mit dem Spiel mit 80 Franken einsteigen.
Ja, also, aber ey, ja, du, ich kann mir vorstellen, dass das gleich noch wie genug gut ist. Oder einfach, weil so einen typischen Loop, ja, ich Piraten spielen und ich meine, es gibt keine Konkurrenz. Sea of Thieves ist etwas ganz anderes, oder? Aber hey, wir werden es sehen. Dann, was wir auch noch haben, das ist einfach ein Update zu GTA 6. Und dort haben wir genau, gerade wirklich letzte Woche, wo wir, oder? Es kommt mir vor,
dass doch, das ist letzte Woche gewesen.
der riesen Leak-Hack, eben, das ist immer, wie man es definiert. Aber diverses Material aus der frühen Entwicklungsphase von GTA 6 ist rausgekommen. Und jetzt ist offenbar der Hacker verwünscht worden. Also die Polizei in London, die hat einmal gemeldet, weil sie haben jemanden verhaftet bezüglich Cybercrime. Offiziell haben sie nicht gesagt, dass das mit dem in Zusammenhang steht, aber mehrere Medien, also auch Reuters und so, hat berichtet, dass das offenbar der GTA-Hacker soll sein. Ich sage ein 17-Jähriger.
So geil.
Wo irgendwie zu dieser, offenbar doch ein Teil von dieser Hackergruppe Lapsus soll sein. Und die sind ja auch offenbar involviert in den Uber-Hack gewesen. Und dann hat er es eigentlich relativ schnell verwünscht. Aber ich meine, ja, es überrascht irgendwie auch nicht bei dem Ausmaß. Also, wenn es wirklich dann auch noch der gleiche ist. Also, wenn du zuerst Uber gehst, hacken
ja,
und dann GTA und beides riesen Firmen mit, Take-Two, also Rockstar, die schreiben auch schwarze Zahlen im Vergleich zu Uber. Ich glaube, die sind immer noch.
Die sind recht am Hacken, ja.
Ich glaube, die sind immer noch im roten Bereich. Aber vermutlich immer noch
viel Kapital. Aber einfach Investorengeld.
Ja, genau. Aber Take-Two hat einfach auch sonst viel Geld. Und ja.
Aber krass, 17-jährig, hey, das ist abartig. Er ist jünger als die GTA-Franchise.
Das stimmt. Wo das GTA 5 rausgekommen ist, vermutlich ist er einfach verrückt, weil er es nicht dürfen spielen, wenn er zu jung ist. Ja, genau. Weil dann ist er irgendwie, das ist vor 9, stimmt, 2013 ist das, glaube ich, rausgekommen. Dort war der irgendwie 6 gewesen. Kann ich rechnen? 8. Ich müsste rechnen können. Aber er war 8 gewesen.
So geil.
Vermutlich ist er einfach genau das, ich sehe ihn frust. Ich bin jetzt, meine Mami hat mich dort nicht gamen
lassen. Drama aus der Kindheit, genau.
Ja. Nein, ich kann eben die Hacker. Machst du einfach auf, das einfach irgendwie, weil du es kannst, oder? Dann machst du es einfach. Und, ja. Aber ja, du, mal schauen, ob es wirklich der ist. Aber ja, scheiße. Ja, das ist mir fast. Ja.
Also, so kann es gehen. Wenn irgendwie so jugendliches Recht oder so, oder dann darunter verurteilt wird. Vielleicht hat er gerade noch Glück,
ich meine jetzt,
weil er 17 ist.
Ich weiss aber zum Fall gar nicht, wie das genau ist mit, das geht ja meistens dann ein Weile, logisch, ist der ganze Prozess. Und dann, wenn dann du verurteilt wirst.
Nein, es ist schon, also es ist schon, wenn du die Tat begangen hast, würde ich jetzt mal behaupten.
Eben, aber du weißt es auch nicht. Ich bin aber nicht sicher, genau. Ja.
Ja, ich glaube schon, dass der ziemlich wie Trafo. Ich bin kein Anwalt.
Nein, genau.
Aber ja, alles.
Ja. Ja, das, ja.
Neben dem Leak hat er ja noch Dings. Hat er den Source Code verkaufen, oder? Das ist ja auch der gleiche
Typ,
wahrscheinlich. Ich glaube schon, dass der...
Da kommt noch die Erpressung dazu. Genau, ich glaube, das wäre noch das eine. Wenn du jetzt einfach das Zeug geleakt hättest, genau. Das wäre es gewesen. Aber ich glaube, Erpressung, das ist einfach gerade nochmal eine andere Straftat. Ja. Oder? Eben. Mhm. Wir sind keine Experten, aber ich bin ziemlich sicher. Mhm. Ja gut, selber geschuldet. Und dann noch die letzte News, die wir haben. Ja, das ist auch... Es ist noch nicht offiziell, aber es ist ziemlich offiziell. Also,
so halb.
Gell? Also sie haben es angeteasert, oder?
Ich glaube, Verizon hat es offiziell angeteasert, ja.
Ja, genau. Verizon ist ja ein grosser Mobilfunkanbieter in den USA und die haben angeteasert, dass ein 5G-Gaming-Handheld mit Razer zusammen machen. Und genau, man weiß eigentlich noch nicht viel darüber. Einfach, der wird auch mit Qualcomm Chip laufen und so. Also eben, schlussendlich, das klingt nach dem genau gleichen wie... der Logi-G-Handheld Cloud, einfach die Wörter in irgendeine Reihenfolge setzen, dann ist der Handheld von Logitech, wo sie ja offiziell jetzt vorgestellt haben, aber eben mit dem Unterschied, dass der auch Mobilfunk hat, also 5G. Der von Logitech ist nur WLAN. Und,
genau.
Ich bin gespannt. Wie gesagt, ich habe bei beiden das Gefühl, das sind das ist so typische Early Adopter oder einfach so ein bisschen, eben, wir haben es eben beim Logi-Ding gesagt hatte, ich glaube, das ist noch zu früh. Also erst um die wirklich für ein breites Publikum ist einfach das Internet noch zu schlecht.
Ja, eben.
Und, sicher interessant und du findest garantiert einen Markt, aber ich glaube nicht einen riesigen. Oder? Also das wird jetzt nicht irgendwie die Welt erobern, habe ich das Gefühl. Das ist wirklich, aber
ist nicht der Razer Handheld also nicht nur Cloud-fähig, sondern auch...
Das ist der andere auch nicht. Der andere kann auch, ist ja beide Android. Logitech ist auch Android und kannst auch Android
Games installieren. Kannst einfach, ja gut, mal kannst du theoretisch auch Sachen aus dem Play Store abladen, aber er hat ja so einen mageren Chipsatz, das ist wahrscheinlich nicht wirklich richtig.
Aber das weißt du ja da jetzt auch nicht. Also, beide haben Qualcomm, oder? Weißt du, der Logitech hat auch Qualcomm drin.
Ja.
Aber genau so einen Midrange, aber mit dem kannst du natürlich, da kannst du alles spielen, kannst auch Call of Duty spielen und so. Also, und klar, spielst du dann einfach nicht vermutlich nicht auf dem 120-Hertz-Modus oder 144-Hertz-Modus. Ja. Aber das kann das Display ja gar nicht. Oder? Also das Logitech
stimmt, ja, genau.
Display kann nur 60. Eben jetzt der Razer. Ja, aber weißt, wir haben letztes Mal auch gesagt, ich sehe dann auch wie nicht so einen Vorteil. Ich kann auch mein Handy nicht. Das hat das bessere Display. Ich kann einen guten Controller dazu kaufen und ich habe irgendwie das Beste aus beiden Welten. Also ja, ich sehe den Vorteil von diesen Geräten wirklich nur, wenn du irgendjemanden hast, der das wirklich sehr, sehr viel braucht. Kinder oder so, oder weißt du, wo du einfach gehen willst, nimm das und mach halt das kaputt und nimm mein Telefon. aber also ich bin gespannt zum Ausprobieren, aber ich meine, oder habt ihr Bedarf an so?
Nö, also ich finde ja, mit Handy und Switch bin ich mobil recht gut abdeckt. Ich brauche nicht noch ein dediziertes Cloud-Streaming-Gerät oder noch etwas, was ähnlich ist in meinem Handy. Das ist schon, ja, ich frage mich auch, was der Markt dafür ist oder wen sie genau mit dem ansprechen. Es ist spannend.
Der sucht ich habe das Gefühl, das ist so etwas, den sucht man jetzt einfach auch mal, oder?
Also ja, einfach mal ausprobieren, ja. Vielleicht spricht es ja Leute an, vielleicht nicht.
Ja. Ich glaube, das war so ein bisschen wie das iPad damals, oder? Also klar, das war jetzt auch nicht das erste Tablet gewesen. Oder einfach die Tablets generell damals. Das hat es ja keinen Markt gegeben und man hat dann einfach mal einen kreiert. Mhm. Ja, vielleicht gelingt das ja da auch. Gut, dann wären wir eigentlich da durch mit unseren News. Dann gehen wir doch eins weiter. Und dort... ja, wir bleiben aber immerhin, wir bleiben bei den Games. Über das haben wir viel berichtet. Vor allem der Simon, der hat das, der hat die Fahne gehalten, oder wie sagen wir? Nein, wir wollten eigentlich noch etwas anderes wollen zuerst. Ich bin schon zweigesprungen. Ich bin mir einfach gewöhnt, dass wir schon über Serien reden. Ich schon wollen vorgreifen mit Eat the Rich. Stimmt, aber ja, wir haben ja angekündigt, es gibt eine längere Folge heute. Nein, wir haben ja noch zuerst deine ganze iPhone, deine ganze Apple-Sachen. Dann,
ja, genau, ja.
Was kannst
du? Ich habe jetzt das iPhone ja etwa seit 2 Wochen. habe jetzt das getestet und habe jetzt auch den Bericht geschrieben. Und ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich finde, einerseits ist es wirklich ein gutes Handy. Also man kann eigentlich nichts kritisieren. Es ist alles super, das Display ist gut, die Kamera ist gut, du hast gute Akkulaufzeit. Also eigentlich alles, was du willst. Es fehlt nichts. Aber Apple hat es halt schon sehr, sehr, sehr gross angekündigt und sie haben es halt als komplette Revolution eigentlich verkaufen. Und das ist für mich dann einfach wieder nicht. Für mich ist es eigentlich so ein bisschen, es ist etwa das gleiche Update, wie das 13 über das 12 war oder wie das 12 über das 11 war. Also es ist einfach eine kleine Verbesserung. Cool ist schon, wenn also all die kleinen Verbesserungen, die kumulieren sich dann schon und irgendwie merkst du dann schon, okay, ich habe jetzt das neueste Handy. Aber also, wenn ich jetzt zurückgehe zum 12, zum 13, dann würde ich es eigentlich nicht gross merken, habe ich das Gefühl. Also die Kamera, die haben sie ja eigentlich auch teasert, als die massiv besser ist, weil sie irgendwie viel, viel größere Sensoren hat. Und sie ist ein bisschen besser, aber wirklich ein bisschen besser. Bei den allermeisten Bildern sehe ich einfach keinen Unterschied zu denen vom 13. Erst wenn du dann so den RAW-Modus aktivierst, dann kommst du die 48 Megapixel-Fotos über. Und wenn du jetzt die im Lightroom nachher entwickelst, dann sehen sie schon besser aus als die vom 13.
Und das machen und die ja bekanntermassen 90%
von den Das ist genau der Punkt. Das macht halt einfach niemand. Also wohl, also niemand ist jetzt stimmt jetzt auch nicht, aber du musst schon fast so ein bisschen Fotograf sein, oder so, damit du das halt wirklich machst. Und dann hast du vielleicht halt den gleichen Kamera dabei und machst es mit der. Aber ich sehe, dort sind schon noch die Anwendungen. Also wenn du jetzt irgendwo auf Reise bist, in der Ferien oder so, und du willst halt deine Kamera nicht mitschleppen und willst gleich mal ein cooles Landschaftsbild machen, dann ist das schon eine nette Sache. Und bei gutem Licht ist es wirklich recht erstaunlich. Also dort so Details und der Dynamikumfang und so weiter ist, also ich habe sie gegen die Sony A1 getestet, also im direkten Vergleich, und sie ist eine 8000-fränkige spiegellose Kamera mit 50 Megapixel. Und so bei Tageslicht, wenn du jetzt nicht voll hart reinzoomst und so weiter, sieht es schon sehr ähnlich aus. Also da war ich dann schon erstaunt. Aber eben, es wirklich nur bei Tageslicht. Also sobald du dann irgendwie ein bisschen am Abend fotografierst oder bei Nacht, dann bricht das natürlich völlig zusammen, weil die Sensoren sind halt immer noch winzig klein. Also ich meine, wir reden von einem Handy.
Yeah.
Und vor allem auch, wenn du eben nicht im RAW-Modus fotografierst, dann läuft halt da die ganze Apple-Bildprozessor-Engine drüber. Und boostet da irgendwie den Kontrast in irgendwelchen Höhen und überschärft das Bild eigentlich völlig. Und es ist halt, auf dem Handybildschirm sieht das dann immer recht cool aus und gut. Und so auf Instagram, für das ist es auch gemacht. Und darum ist das auch so. Aber sobald du es halt irgendwie am grossen Bildschirm anschaust oder sogar irgendwie drucken willst, dann sind die Bildverarbeitungen einfach schon recht wenig wert. Weil, ja, weil es halt mega, mega viele Artefakte gibt, es gibt viele Bilderrauschen und so weiter. Also es sieht immer so ein bisschen digital aus dann, oder? Genau, das ist eigentlich das Erste. Und dann eben die zweite grosse Sache war ja die Dynamic Island, die neue pillenförmige Aussparung. Und dort muss ich einfach sagen, hey, es ist gut, es sieht cool aus, sind mega schöne Animationen. Aber ich brauche es im Alltag eigentlich recht wenig. Also ich brauche es genau für das, dass ich halt irgendwie kann die Musik schneller stoppen oder irgendwie den nächsten Titel wählen. Und sonst brauche ich es fast nie. Also es hat vielleicht Potenzial, weil ich glaube, sie geben das ja auch für alle App-Entwickler frei. Also vielleicht kommt dort noch mehr und dann ist es irgendwie cool. Aber es ist jetzt auch keine Revolution. Und das Dritte ist also das Always-on-Display. Eben, das haben ja alle schon lange bei Android, genau, ihr lacht da schon alle.
Nein, ich habe mehr, genau, weil ich es einfach nicht, weil ich es schon lange abgestellt habe, oder?
Ja, es geht aber genau gleich. Also ich habe es auch wieder abgestellt, weil einfach, es ist eigentlich noch schlimmer, glaube ich, als bei Android, weil du kannst ja meistens, oder bei vielen Handys, habe ich gehört, kannst es einigermaßen einstellen. Also du kannst zum Beispiel sagen, es soll irgendwie nicht so hell sein oder das Hintergrundbild ist einfach nur schwarz und du siehst dann einfach vielleicht die Zeit oder irgendwelche Mitteilungen. Und beim iPhone ist es halt so, es ist ein oder aus. Du kannst nichts einstellen. Es zeigt immer alles. Es zeigt auch immer das Hintergrundbild. Wenn du ein dunkles Hintergrundbild hast, ist das nicht so schlimm. Dann ist es wirklich ziemlich dunkel. Aber wenn es jetzt ein helles Hintergrundbild ist und das Handy liegt auf dem Tisch, dann ich habe ich die ganze Zeit das Gefühl, es ist an. Also ich schaue immer drauf. Und es ist einfach so.
Ach, so
dumm. Ja, das lenkt so absurd, mir auch viel fest ab.
Also ja, es ist so das Typische, irgendwie, du kaufst das Neue, weil einfach, wenn man Fan ist und einfach gerne immer das Neueste und das Beste hat, dann ist logisch, dann kauft man es.
Ja. Also nein, es ist nicht so, weißt, ich sehe den potenziellen Nutzen schon. Also du musst halt nicht drauf tippen und siehst halt trotzdem irgendwie, ob der jetzt jemand geschrieben hat. Du kannst die Zeit abschauen und so weiter.
Aber dafür braucht es den Hintergrund nicht.
Das ist aber für schön. Das ist einfach wirklich für schön. Ja. Ich verstehe, dass Apple das macht und es ist ja okay, aber ich will einfach eine Option, um es ausschalten. Das fehlt mir auch völlig.
Ja.
Vielleicht liefert es das aber noch nach. Das kann man ja eigentlich softwaretechnisch lösen, wenn man will.
Ja, eh.
Ja. Aber eben, abgesehen von diesen drei Sachen ist es eigentlich immer recht ähnlich. Cool ist noch der Lautsprecher, der ist wirklich ein bisschen besser. Also wenn ich jetzt irgendwie so Musik oder so etwas los, also ich finde es einfach recht erstaunlich. Ich meine, es ist ein Handy und du kannst mittlerweile YouTube schauen oder Musik hören mit dem Handy-Lautsprecher und es ist wirklich okay. Also ja.
Hey, aber ist der Akku? Ich habe noch viel gehört, die gemotzt haben über den Akku, ja.
Ich habe das Gefühl,
Pro. Er ist... Ich bin Pro, aber...
Ja, also ich habe das Pro gehabt, also das 14 Pro in der normalen Version, also die 6,1 Zoll Version habe ich jetzt gehabt. Und mich hat es auch gedacht, der Akku hebt fast ein bisschen weniger lang als beim Vorgänger, aber halt eben mit dem Always-On-Display. Also das ist natürlich...
Klar.
Es ist klar, dass das Akku zieht, oder?
Ich aber guten nie... Tag, kommst du locker durch, oder?
Locker? Also ich, am Abend habe ich noch 30-40%. Ich bin jetzt auch nicht ein super Heavy-User, aber selbst wenn du jetzt wirklich viel brauchst, glaube ich, das sollte auf jeden Fall einen Tag haben.
Ja.
Darum, ja, also der Akku ist für mich kein Problem. Ja, ist jetzt nicht irgendwie ein riesen Sprung, aber ist völlig okay. Ja, also
eine Frage insgesamt, zu Dynamic Island.
Ja?
In dem Review hat es ein Bild, das mich sehr getriggert hat. der Vergleich mit dem alten iPhone, wo du das YouTube-Video am Abspielen bist. Und auf dem alten iPhone sieht man die Notch nicht. Und auf dem neuen iPhone sieht man die blöde Dynamic Island auf dem Video, weil es halt so tief ins Bildschirm, in den Bildschirm reinragt.
Ja,
ist das der Normalfall oder ist es einfach ein spezielles Video gewesen, das ein bisschen breiter ist im Format als noch andere YouTube-Videos?
Nein, es ist nicht der Normalfall. Also die meisten YouTube-Videos die sind 16:9 Format. Das ist also das Fernsehformat quasi. Und dort siehst du es nicht. Also dort ist weder die Pille noch die Notch irgendwie im Bild. Aber es gibt halt schon, also es gibt vielleicht auch immer mehr, ich weiß es nicht, es gibt YouTuber, die haben ein 18:9 Format, also eigentlich 2:1 Format. Das ist zum Beispiel der MKBHD, der macht seine Videos im 18:9 Format. Ich glaube auch, weil seine Kamera, der schiesst irgendwie mit Red, filmt er ja, und die hat halt nativ das Format. Man sieht halt so ein bisschen cineastischer, da hat jetzt Luca sicher Freude.
Ja, er hat auch mehr Leute, die es einfach auf dem Handy schauen. Da macht einfach Sinn, wenn du die Auflösung nimmst, oder?
Genau, das ist halt dann so eine Überlegung. Und dann ist wirklich, dann nervt es schon ein bisschen. Weil die Notch, die hat es aber auch, die hat so irgendwie 3-4 Pixel hat sie ins Bild hineingeschaut. Das sieht man vielleicht nicht auf dem Foto. Also ganz, ganz wenig schaut sie rein. Aber jetzt die Pille ist halt wirklich, die ist eben die Hälfte von der
Pille
lampt halt drin. Also die ist wirklich da. Ja, okay. Also ist generell mein Problem mit der Dynamic Island ist halt, sie fällt mir einfach mehr auf. Also weißt, es bewegt sich immer ein bisschen etwas. Es ist einfach nicht die Notch, die fällt, also die vergisst du irgendwie einfach. Die ist wie nicht mehr da. Und da schaue ich halt immer irgendwie an und manchmal nervt es mich. Das ist so viel das.
Aber du kannst sie nicht deaktivieren?
Dynamic Island? Nein, das ist ja physisch. Also das ist ja eine Aussparung für die
Nein, ich kann es schon, aber es könnte ja... Aber sie ist ja verschieden gross. Weißt du, man könnte ja meinen, man könnte die Funktion deaktivieren und es wäre nur noch so breit wie die Kamera, die es benötigt.
Ja, ich weiss, was du meinst. Nein, das kannst du nicht. Also es ist halt schon extrem integriert in die Software. Also weißt du, auch wenn du zum Beispiel deine AirPods connectest oder nur schon, wenn du es entsperrst, also wenn irgendwie das Face-ID-Symbol kommt, dann kommt es halt auch dort. Also dann expandiert die so ein bisschen nach oben und es macht dann ein Höckli dort.
Aber weißt du, was ich meine? Wenn du sie würdest, also was würdest du sehen, würdest du zwei Pünktli sehen?
Oder weißt du? Ja, ich weiß, was du meinst. So der Cutout, oder?
Also genau, bei mir ist ja. Ich habe einfach so das typische Hole Punch, wie das heisst. Einfach ein Löchli, oder?
Ja. Also wenn jetzt wirklich zwei Display, dir, oder? Du hättest zwei, genau. Also wenn das Display jetzt wirklich würdest durchziehen. Also in der Praxis ist es so, du siehst immer eine Pille, weil zwischen. Ja. Diesen zwei Cutouts, quasi zu kleinen, ist fix ein schwarzer, also ein schwarzes Display. Aber im Prinzip sind es zwei Cutouts, das ist ein kleines Löchli für die Kamera und dann so ein bisschen ganz, ganz kleine Pille für die Face-ID-Sensoren.
Ah, okay.
Also
sind das würde zwei natürlich doof aussehen. Ja.
Genau, ja, ich weiß es nicht. Ja, wahrscheinlich wäre es doof aussehen. Also für diese Funktion sicher. Für die macht es Sinn, so wie sie es gemacht haben. Sie haben sogar die Aussparungen als Mühe grösser gemacht, digital. Angeblich, weil die Cutouts zu wenig schön sind oder zu wenig konstant schön sind bei den Ecken. Und digital können sie halt die Ecken so super abrunden und animieren, dass es halt einfach perfekt aussieht.
Das ist so absurd. das ist wirklich geil.
Aber ja, eben, also Fazit, ich meine, wenn du jetzt ein neues Handy willst, also wenn du ein neues iPhone willst kaufen, dann kaufst du das, weil also ich sehe dann keinen Grund, warum man es irgendwie für 150 weniger soll das letztjährige Modell kaufen. So viel besser ist es dann schon. Aber wenn du jetzt schon eins hast, also ein 12 Pro oder 13 Pro hast, dann lass es sein. Also ich habe immer noch Hoffnungen für nächstes Jahr, dass dann vielleicht mal USB-C kommt und dass die ganzen Features so ein bisschen ausgereift sind, dass es dann halt wirklich so ein bisschen zum Tragen kommt.
Okay.
Ja.
Dann hast du auch noch die heisst ja wortwörtlich Ultra, ja. Die Apple Ultra Watch.
Genau, ja. Die haben ja auch noch, die haben jetzt noch nicht gelangt, die haben erst seit dem Montag an, darum habe ich ja nur ganz kurze erste Eindrücke. Ich habe sie da mal ins Bild. Ich habe sie da mit so einer orangen Alpine Band, also für Bergsport, gemacht.
Es fällt dem auf.
Es fällt extrem auf. Also es ist jetzt nicht meine Farbe, aber hey, was soll's.
Ich finde es noch schick.
Ja, es passt total zu dem Extremsport-Anspruch. Gell? Mhm. Nein, also meine erste Eindruck, sie ist gross, auf jeden Fall, das merkt man schon.
Ja.
Aber ich bin auch überrascht. Also, weißt, sie sieht riesig aus und ich habe zuerst gedacht, oh shit, ich habe generell trage ich nie Uhren, ich habe auch keine andere Smartwatch, ich habe keine normale Uhr. Und trotzdem finde ich, sie ist eigentlich recht bequem. Also von dem bin ich positiv überrascht. Ich trage sie so den ganzen Tag und sie nervt mich eigentlich nicht. Ja. Außer dass wenn eine Jacke anlegst, dann bleibt sie halt so hängen, weil sie mega raussteht. Ja, und sonst, ich meine, die Verarbeitung ist halt einfach der Wahnsinn, das muss man schon sagen, bei diesen Apple-Produkten generell. Also weißt du, du hast so Spaltmaß und so, sind einfach perfekt. Du kannst das Bändchen, das befestigt sich so mit Magneten, du musst nur das Knöpfchen drücken und dann kannst du einfach das Band rausschieben und es hebt aber trotzdem, wenn es drin ist. Also einfach so Sachen.
Ja, das ist schon geil, so geile Details.
Ja, genau, es ist einfach wirklich ein schönes Gadget. Aber eben, es ist ja teuer, ich meine, es kostet 800 Franken. Das muss man auch sagen.
Dann kann ich mir den Prozessor von AMD kaufen.
Ja, genau, kannst du den Prozessor von AMD kaufen, das ist ja so. Ja. Ja, fast ein Handy eigentlich, ja, nicht ganz. Ja, und ich weiss halt immer noch nicht so recht, vielleicht auch, weil ich einfach noch nie eine Smartwatch hatte, ich weiss gar nicht so recht, für was ich jetzt das brauche in meinem Leben.
Ja, weißt, also, das ist mein Problem. Ist ein ich habe dreimal eine Smartwatch gekauft und nie gewusst, was ich mit der machen soll.
Also es ist ja schon, ich meine, hier ist jetzt speziell so für gewisse Sportarten und so weiter noch gemacht und das probiere ich dann, also ich klettere ja, das nehme ich dann sicher mal mit, so ein bisschen auf eine Wanderung und zum Klettern und so weiter. Sie soll auch extrem robust sein, also bis jetzt sieht es immer noch perfekt aus, ich habe sie ja schon mal irgendwo angeschlagen, so einer Betonwand und irgendwie eine Box haben lupfen und es hat nichts gemacht, sie sieht immer noch aus wie neu.
Hätten die ein Saphirglas oder so?
Hat Saphirglas und ist aus Titan. Also ich habe irgendwie mal ein YouTube-Video gesehen, wo einem wirklich versucht, sie zu zerstören. Also mutwilliger haut sie. mit dem Hammer nicht, glaube ich, das habe ich nicht gesehen. Aber er haut sie so auf ein Mühlchen drauf und so.
Ja, okay.
Und das Glas geht einfach nicht kaputt. Also es ist,
Saphir ist super krass.
Ja. Unten das Display ist irgendwann tot, lustigerweise.
Aber das Glas nicht.
Aber du, das sehe ich dann auch in der Praxis. Und sonst muss ich sagen, die Akkulaufzeit, ich habe ja noch nie eine Apple Watch gehabt, aber die ist jetzt wirklich gut. Also ich habe sie gestern geladen und jetzt hat sie immer noch 68%. Also ja, das ist recht gut, finde ich.
Also das heisst, zwei Tage kommst du
an, safe.
Aber hast du keinen Sport jetzt damit gemacht?
Nein, ich habe jetzt nicht
weißt, viel GPS Sport damit gemacht.
Ja, das genau. Frisst ja das frisst sicher noch mehr Akku. Ich denke jetzt aber, wenn sie latscht und dann stehst du am Morgen auf und dann brauchst du den ganzen Tag und latscht sie die nächste Nacht nicht und brauchst sie den nächsten Tag auch noch, dann hebt sie wahrscheinlich bis am Abend. Also ich glaube, Apple redet davon irgendwie 36 Stunden, das wäre eigentlich genau über das. Also eineinhalb Tage, aber wirklich dann nutzig, also nicht so ein Standby, wie ich es jetzt zum Teil gebraucht habe.
Es wäre ja für 800 Stutz einfach schon krass. Also weißt du, wenn du nicht einmal das hättest, oder? Weil du, vor allem, wenn sie für Sportler, dann braucht es ja viel. Mhm. Der Kollege hat gesagt, er war am Halbmarathon gewesen. Er hat allerdings so eine Garmin, Phoenix, weiss ich auch nicht. Und er hat gesagt, sein Kollege hat einen Apple Watch gehabt, der einfach nicht für den ganzen Lauf gehabt hat. Aber dann ist ja auch sagen, dann ist die aber vielleicht einfach auch nicht aufgeladen gewesen, weil ich auch schon vor x Jahren einen Halbmarathon mit meiner Smartwatch gemacht, wo ja sicher Gammli war und die hat also auch, hat sie auch noch geschafft. Aber das ist schon so, einen Marathon schafft sie nicht, aber einen halben hat sie geschafft.
Ja, okay. Ja, wahrscheinlich würde jetzt die einen Marathon schaffen.
Auch ich würde keinen Marathon schaffen, vielleicht.
Aber du wirst keinen Marathon, ja, eben genau. Apple Watch passt sich quasi dir an. Oder passt
ja, dir kennt. Gut, ja. Ich mache schlapp und sie auch.
Ja, mega gut. Ja, nein, und sonst eben das Display ist gut und so weiter. Und was, also was mich überrascht hat, ich habe mal schnell telefoniert damit, also ich habe mal ein Telefon abgenommen. Und anscheinend ist die Sprachqualität wirklich recht gut. Also du kannst jetzt so, es sieht immer noch total blöd aus, wenn du so in deine Uhr reinredest, oder? Das ist ja wirklich nur für Notfälle. Aber es geht jetzt und das ist eigentlich noch cool. Also auch wenn jetzt, was ich halt noch so als Anwendung sehe, ist, dass wenn ich jetzt irgendwo angehe, auch klettern oder irgendwie joggen oder so etwas, ich muss halt wirklich das Handy nicht mehr mitnehmen.
Ja.
Weil sie hat ja auch 5G und so weiter. Also 4G, war ich mir gar nicht sicher. Einfach eine Mobilfunkverbindung. Und dann kann ich halt einfach mit der Watch und irgendwie den AirPods rausgehen und ich habe immer noch alles bei mir. Also ich habe ja alle Apps drauf, ich kann mir Nachrichten lesen, ich kann auch schnell telefonieren, wenn es unbedingt muss sein. Ja, so als kleiner Handyersatz, also das sehe ich jetzt eigentlich schon noch, vor allem wenn sie ein bisschen länger hält. Ja. Was ich auch noch probiert habe übrigens, ist so das Alarmsignal, das ist ja recht laut, das ist irgendwie 86 Dezibel. Ja, nicht um sie finden, sondern um dich finden. Also wenn du irgendwie einen Unfall hast oder so, dann soll das wirklich so eine Sirene sein. Oder?
Also ich könnte sie jetzt auch anmachen. Leute abschrecken oder so.
Ja, genau. Ja,
das kann man einfach.
Das habe ich wirklich gelesen. Es gibt so irgendwo in Reviews, wo Frauen dann auch spezifisch das noch sagen. Ja, wenn sie irgendwie allein im Park sind, dann fühlt sich ein bisschen sicherer.
Ist es in dem Fall nicht. Ich drücke da rasch. Moment, gang weg.
Ja. Ist es nicht nur ein Ultra-Watch-Feature, der Alarmton in dem Fall, sondern auf der normalen. Ah, doch, okay.
Nein, das ist gerade ein Ultra, wenn ich es richtig verstanden habe.
Der Ultra-Alarm.
Der Ultra-Alarm, genau.
Also das sind so und, meine allerersten Eindrücke.
Okay. Dann hast du auch noch eine ultra-teure Kamera. Das ist eigentlich so ein Preis. Ein Steiger ist dich auch nicht ganz. Ja. Von teuer, bis weniger teuer, zu wieder richtig teuer.
Zu wieder viel, viel teurer, ja genau. Aber die lohnt sich wenigstens, finde ich, irgendwie. Also das ist die Hasselblad X2D, da haben wir, glaube ich, vor vier, fünf Wochen mal schnell drüber geredet. Mhm. Das ist so eine Mittelformatkamera mit 100 Megapixel und die habe ich jetzt am letzten Wochenende mitnehmen und ein bisschen testen. Und es ist so ein Ich-will-es-haar-Gerät. Weißt du, was ich meine? Du brauchst es wirklich nicht und es ist auch nicht zu rechtfertigen, für das ich mir 9'000 Franken ausgebe. Weil du kannst für, ich sage jetzt mal, sicher die Hälfte vom Geld oder so, kannst eine von Fuji kaufen, die hat auch Mittelformat-Sensor, hat die gleiche Auflösung und macht wahrscheinlich am Schluss etwa die gleich guten Bilder, weil es den gleichen Sensor hat sogar.
Ja.
Aber die Hasselblad ist halt einfach so ein schönes Gerät. Weißt du, es ist so ein Body aus vollem Aluminium, so aus einem Block rausgefräst und du nimmst sie so in die Hand und sie ist einfach so, geil. Und es inspiriert dich halt dann irgendwie auch wirklich mehr zum Fotografieren, weil wenn ich jetzt meine Sony in die Hand nehme, das ist ein Computer, weißt du, was ich meine? Das ist so, das hat überall Knöpfe und es hat super viele Funktionen und du musst da dort Menüs durch und alles. Und Hasselblad ist halt völlig anders, die ist so ganz minimalistisch, das ist vielleicht ein bisschen wie Leica, das kennen wahrscheinlich auch noch viele. Es hat nur die Knöpfe, die du wirklich brauchst. Es hat auch keine Videofunktionen, es hat eigentlich fast nichts, außer das, was du wirklich zum Fotografieren brauchst. Und selbst funktioniert jetzt aber wirklich besser. Also ich habe die alte schon mal getestet und die selbst war extrem langsam gewesen. Sie hat keinen Bildstabilisator gehabt. Das heisst, du musst eigentlich immer ein Stativ haben, was natürlich super mühsam ist. Und jetzt bei der hast du halt einen Stabilisator im Body rein. Das heisst, du kannst wirklich aus der Hand fotografieren und die Bilder werden auch scharf. Es macht einfach Spass. Du nimmst halt das Bild auf. Das Display ist auch recht cool. Auf der Hinterseite ist es wirklich gross und gut. Und du schaust es an und du hast einfach Freude an dem Bild, das du gemacht hast. Und wenn du es auf den PC latsch. Was auch gut ist, du musst weniger bearbeiten, habe ich das Gefühl, als bei anderen Kameras. Also, wenn ich so mit der Sony fotografiere, dann bin ich noch immer so ewig im Lightroom dran, um die Farben irgendwie so anzubekommen, wie ich es gerne hätte. Und bei der Hasselblad, die haben das einfach im Griff mit den Farben. Ich mache das Bild, ich lade es auf den PC, bin irgendwie am Entwickeln und habe das Gefühl, hey, ich muss eigentlich gar nicht viel machen. Es sieht einfach gut aus, weißt? Also es ist so ein bisschen eine Kamera, wo einfach du fotografierst wieder mehr und bist weniger irgendwie am durch Menü scrollen und am Bearbeiten und alles das. Gleichzeitig, eben, es ist rational nicht zu begründen, weil für alles, was sich bewegt, ist sie mir immer noch zu langsam. Nein. Also weißt, der Fokus und so, der ist immer noch nie irgendwie dort, wo eine Sony oder eine Canon ist. Also die sind ja mittlerweile haben ja so Augenfokus und du drückst einfach ab und es ist immer scharf, genau dort, wo du es brauchst. Und bei der halt einfach nicht. Das geht wie nicht. es ist für mich so eine Künstlerkamera. Also wenn du jetzt irgendwie Landschaften machst oder irgendwie im Studio fotografierst und so Sachen, dann ist das wirklich cool. Aber als Werkzeug würde ich sie jetzt nie brauchen, sage ich mal. Oder?
Wie viel hast du gesagt? 9'000 ja. Stutz?
9'000 Franken. 9'000, das ist nur der Body. Und die Objektiv sind auch nochmal sehr, sehr teuer, weil die haben so einen Zentralverschluss. Das ist anders als bei anderen Kameras. Das ist der Verschluss, das ist im Objektiv. Also pro Objektiv kannst du nochmal ja, so 3'000 bis 4'000 Franken rechnen.
Alter!
Und das sind dann okay. Nur Fixbrennweiten, oder? Also wenn jetzt, ich sage mal, Kamera plus irgendwie 3 Objektiv, dann, ja, dann kannst du mal 20'000 Franken, kannst du schon die Finger nehmen, oder?
Hey, nein.
Ja, also es ist wirklich
fast
Genau.
Du musst jedes Jahr einfach irgendwie 1'000er auf die Seite legen und dann kannst du 20 Jahre kannst du in die 20 Jahre ist der Autofokus sicher auch schnell.
Wahrscheinlich, ja. Also musst du sagen, er ist mit den, fairerweise muss ich sagen, mit dem neuen Objektiv ist schon deutlich schneller als mit dem alten, weil halt der Motor irgendwie besser ist.
Ja.
Also es ist schon besser geworden, aber eben immer noch nicht auf irgendwie normalem Sony-Niveau okay. Oder so etwas. Ja. Also eben, alles in allem, ich will gerne eine, aber ich würde sie mir nie leisten, weil es macht auch keinen Sinn.
Es gibt so ein Abschiedsgeschenk, weißt du?
Ja, ist gut.
Wir legen zusammen für 9'000 Stutz.
Sehr gut.
Ist gut. Ja, also, eben, komm, aber eben, dann, jetzt gehen wir jetzt wirklich zu den Reichen, die ich ja schon angekündigt habe, zu den Eat the Rich.
Und ja, die können sie
ja, genau. Ja, wenn du dort vielleicht hast abstauben und abkassieren, dann haben die vielleicht jetzt Geld, um sich ein Hustle-Blatt kaufen. Es geht um die GameStop-Saga, die ja auch so heisst, die Netflix-Doku. Und eben, da sind wir nicht ja schon wirklich gefühlt 10-mal drüber geredet, wie es dort das ganze Aktienspiel, das dort hin und her gegangen ist. Ich weiss im Fall auch nicht einmal mehr, wie der aktuelle Stand ist. GameStop gibt es noch. Ich höre nur immer komische Geschichten, was die wieder für irgendwelche komischen Geschäfte jetzt versuchen. Aber sie existieren noch und ja, ist sie gut, die Doku?
$27.
Okay. Ja, $27 ist aktuell GameStop. Also es hat ein normales Niveau angenommen, wieder, würde ich sagen. Und Doku, sie ist okay. Ich bin sehr gespannt gewesen, weil sie im Vorfeld schon extrem gehatet ist worden von der Reddit-Community. Es ist, glaube ich, vor ein paar Wochen hat's einen Trailer gegeben und da hat es tausende von Kommentaren gegeben, die gesagt haben, was für ein scheiß Trailer, tut uns nicht so porträtieren, die Aussagen im Trailer entsprechen nicht dem, was wirklich ist gegangen. So. Also die Leute, die es darum ist gegangen, die es im Vorfeld schon sehr, sehr negativ wahrgenommen. Und ich kann jetzt ein bisschen verstehen, wieso. Es ist eine coole Doku, wo aber nicht so in die Tiefe geht, finde ich. Ich habe das Ganze ja nur so am Rand mitbekommen. Aber das ist eigentlich wie nichts mega Neues, was ich hier erfahren habe. Und es ist unterhaltsam gemacht. Es ist sehr nervig, teilweise so. Im Trailer sieht man jetzt so, es gibt immer wieder so Zwischenschnitte von random Clips, die einfach nichts mit dem zu tun haben, wo im Dings vorkommt, wo im Video vorkommt. Also, wo ihr Doku vorkommt. Echt so random Stockbilder, wo irgendwie so unterstreichen, was passiert ist. Also, wenn sie zum Beispiel sagen, ja, es ist, der Aktienkurs ist explodiert, du siehst ein Bild von einem Vulkan beispielsweise, oder so blöde Memes, die zwischengeschnitten werden. Also, es ist alles so künstlich auf Reddit und Meme-Kultur und so trimmt. Und am Anfang ist es lustig, aber so nach 20 Minuten fährt es dich langsam auf den Nerven. Eben der mega schnell Schnitt und so. Und was ich auch recht krass gefunden habe, wie dass sie die Reddit-Community darstellen. Also sie hat das Gefühl, sie haben sich wirklich die komischsten Weirdos rausgenommen aus dieser Community und haben die für die Doku interviewt. Und das
sind auch die Einzigen, die zusagen, oder?
Das kann sein. Aber es gibt halt so ein kleines Bild von, ja, sie haben alles hure fucking Weirdos auf dem Subreddit Wall Street Bets, heisst es ja, wo das Ganze initiiert ist worden. Und in der Zwischensequenz haben sie teilweise noch so Sachen nachgefilmt, zum Zeug illustrieren. Und dort ist zum Beispiel auch so einen mega übergewichtigen Typ vor einem PC gesetzt mit Cheetos und Chips und Cola.
Hey, nein!
Wo auf Reddit am Surfen ist. Also es ist wirklich so teilweise recht fragwürdig, wie sie die Leute porträtieren dort. Kennt ihr den aus South Park? Hat es doch irgendwie der World of Warcraft
Spieler? Ich kann
das sagen. Genau so sieht er aus.
Nein, nein. So
und es ist nicht irgendwie lustig gemeint oder so, sondern sie porträtieren den halt einfach so. Es ist so stellvertretend für die Reddit-Community. das ist so ein bisschen fragwürdig. Und was ich auch noch recht krass gefunden, so am Schluss kommen die ganzen Hedgefonds relativ gut weg. So. Also am Anfang ist es ein bisschen das Narrativ, das da von den Medien am Anfang getrieben ist worden, so die Guten gegen die Bösen, die Kleinen gegen die Grossen, David gegen Goliath. Und am Schluss kehren sie es dann aber noch recht um und Hedgefonds sind eigentlich gar nicht so böse, wie sie von der Reddit-Community dargestellt werden und so. Das ist auch sehr, sehr schlecht angekommen. Kann man sich vorstellen, oder, bei den Redditors.
Ja, also ja, das, hoffentlich kommt das überall schlecht an. Das sind ja die, die einfach nur einfach ihnen Geld machen.
Genau, und aber sie haben auch recht viele Hedgefonds Interviews gemacht für die Serie. Also sie sind auch zur Sprache gekommen und haben sich können erklären und so. Sie haben es probiert, so ein bisschen ausgewogen zu machen, aber ich finde, am Schluss sind sie ein bisschen zu gut weggekommen. So.
Ja.
Und eben auf der anderen Seite ist es mir nicht zu und nicht genug tief gegangen. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich etwas Neues mitnehmen von dem Ganzen. So ein bisschen unbefriedigendes Gefühl irgendwie. Aber es sind 3 Episoden, kann man sich mal geben. Die erste geht 40 Minuten, die zweite, glaube ich, nur eine halbe Stunde. Die dritte auch irgendwie so 30 irgendetwas Minuten. Also es ist recht schnell vorbei und kurzweilig Unterhalt, so am 6. Unterhalt, sage ich jetzt mal.
Ich habe das ganze Ding nie so spannend gefunden wie jetzt der Simon. Weil der ist genau auf dieser Welle irgendwie so gesurft, oder der ist geil, jetzt so die Kleinen gegen die Grossen.
Ja, genau.
Und irgendwie, erstens habe ich immer das Gefühl gehabt, schlussendlich, die meisten von denen fliegen auf die Fresse, das ist einfach, es gehören schlussendlich immer die verdammten Scheißreichen. Das ist einfach irgendwie so. Und es war ein lustiger Gag gewesen, aber schlussendlich hast du ja irgendwie dort mit, irgendwo spielst du immer mit dem Geld von denen, die es eigentlich nicht können verlieren.
Muss verlieren, ja.
Ja, voll, genau. Ja.
Und sich also, es nicht können leisten, dass sie es verlieren, oder?
Was ich noch spannend habe gefunden, das ist so etwas, wo ich mehr Einblick gewonnen habe, ist die ganze Geschichte mit Robinhood. Das war ja die App, wo all die Leute in die GameStop-Aktien können investieren können. Das ist ja so eine Retail-Investor-App, wo einfach jeder sich anmelden in den USA und jeder kann investieren. Und die hat ja irgendwann näher die Funktion abgestellt, dass man GameStop-Aktien kann kaufen kann. Da ist so ein bisschen mehr Hintergrund erfahren, was da gelaufen ist, ob es Absprachen hat gegeben mit Hedgefonds, von wo das der Druck ist gekommen, wieso dass sie das gemacht haben. Das habe ich noch recht spannend gefunden. Und das ist wirklich die einzige Partei, die wirklich als uhure Arschlöcher sind dargestellt worden. Die sind überhaupt nicht gut weggekommen. So. Ich glaube, denen geht es im Moment auch nicht so gut. Die sind auch an die Börse gegangen und sind im Moment recht am Abkacken.
Okay, also gut. Ein kleiner Sieg.
Genau.
Also, und dann haben wir noch eine zweite Serie, die geht um etwas ganz anderes, The Grand Tour, ein Scandi-Flick. Das hast du, Samuel, gesehen, oder?
Ja, genau. Also es ist eigentlich schon fast keine Serie mehr. Also The Grand Tour ist ja eigentlich der Nachfolger von Top Gear. Das kennen vielleicht viele noch. Es ist ja extrem lange auf BBC gelaufen und dann hat es irgendwie mal den Skandal gegeben, weil der einen von den Hosts, Jeremy Clarkson, hat irgendwie einmal geschlagen. Und dann sind sie da eigentlich rausgeschmissen worden aus der BBC und haben dann bei Amazon neu angefangen, The Grand Tour zu machen. Und irgendwann, so nach 3 Staffeln, haben sie das traditionelle Format, also sie sind da immer so in einem Zelt gewesen und haben Gäste gehabt und so weiter, das haben sie irgendwann aufgegeben. Und jetzt machen sie eigentlich so all Jahr oder all halb Jahr zum Teil, machen sie einfach so einen Spielfilm, also nicht einen Spielfilm, einfach ein Special. Das haben sie schon früher noch gemacht, aber nur selten. Und jetzt machen sie eigentlich nur noch das und das hat aber so Spielfilmlänge. Das geht irgendwie 1,5 Stunden. Und also wer es nicht kennt, das sind 3 Engländer und die fahren Auto. So kann man es echt zusammenfassen. Und sie genau. Nein, und es ist also sie fahren, haben immer so Challenges, oder? Also sie haben dann irgendwie treten gegeneinander an, machen irgendwelche Rennen, schauen, welches Auto ist das Beste und so weiter. Und das ist auch jetzt immer noch so, also bei den Specials, bei dem Scandi Flick geht es echt darum, dass sie mit 3 Autos von Norwegen, also von der Lofoten bis auf Finnland überfahren, bis an die Grenze von Finnland. Und das machen sie mit so 3 ein bisschen älteren Rallye-Cars und sie werden auch herausfinden, welches ist der beste, logischerweise. Also mit einem Subaru Impreza und einem Mitsubishi Evo und einem Audi RS4 fahren sie da durch die Gegend. Und es ist so ein bisschen das klassische Rezept, dass eben, sie machen dann immer irgendwelche Rennen und haben halt so Rivalitäten und machen sich blöd an und tun sich ein bisschen zu leid werken und so. Und das ist einfach lustig, weil die funktionieren halt einfach zusammen. Also die haben wirklich so eine richtig gute Chemie. Und ich frage mich immer, wie viel von dem Ganzen ist gescriptet und wie viel nicht, oder? Weil vielen Zeug hast du das Gefühl, ja, okay, das ist jetzt einfach logisch, das ist geplant gewesen, das ist ein Skript, das jetzt einfach hier abfilmt. Und hast du manchmal so das Gefühl, ja, das ist vielleicht nicht ganz echt. Und dann hat es aber zwischendurch gleich wieder Sachen, wo du denkst, okay, krass, das kann nicht gescriptet sein, weil in dieser Folge zum Beispiel hat der James May, also der fällt wirklich in die Wand seitlich. Also der hat einen richtigen Crash und da kommt dann auch der Krankenwagen und nimmt ihn mit und so weiter. Und du siehst wirklich Filmaufnahmen von im Auto rein, wie er irgendwie in die Wand reinfährt. Das ist echt, oder? Ja. Darum, ich glaube, es ist so eine Mischung zwischen Skript und authentischen Sachen. Und ich genieße es halt einfach, das ist so ein bisschen, ja, du kannst dann einfach eineinhalb Stunden zuschauen, ist so ein bisschen seichte Unterhaltung und es macht einfach Spass und ich mag die drei Typen einfach, ja, kann man sich mal geben.
Hey, und du jetzt magst ja auch die Queen.
Ich mag auch Queen, absolut. Ich bin total ein Royalist.
vom Trailer her auch recht schöne Landschaftsbilder, oder?
Ja. Was sie mega, da mega. Also die Budgets sind mittlerweile einfach gigantisch gross. Es ist halt Amazon und sie haben früher bei der BBC haben sie schon wirklich schöne Sachen gefilmt und hochprofessionell. Und ich meine, das sind riesige Crews. Das sind 50 Leute und mehr, die das produzieren. Und jetzt mit Amazon haben sie halt einfach noch viel, viel mehr Budget für so eine Folge. Und das siehst du halt auch, weil das sind wahnsinnige Landschaftsaufnahmen. Und auch sonst ist es hochprofessionell produziert. Der Soundtrack ist super. Es ist gut geschnitten und alles, ja.
Ja gut, also komm, vor allem ein gigantisches finanzielles Megaprojekt zum nächsten, zum FIFA. ich habe FIFA 23 gespielt, das ist eigentlich etwas, was ich eigentlich will ich nie sagen. Gut, logisch will ich auch nicht wissen, wie weit geht die Serie, aber nein, ich habe immer gesagt, dass wenn der mal der FC Winterthur aufsteigt, dann spiele ich das halt auch mal, dann muss man es ja fast spielen. Und ich habe richtig FIFA gespielt, also wo ich irgendwie es installiert habe bei mir, ist wirklich, glaube ich, FIFA 94 gewesen. Und dann habe ich es, glaube ich, mal einmal vor ein paar Jahren mit dem Luca gestreamt. Und das mache ich auch nie mehr, weil, ich meine, er hat es einfach lustig gefunden, gegen mich zu spielen, weil das ist einfach kein Widerstand mehr gewesen.
Einfach zu spürt wahrscheinlich.
Ja, es ist einfach nur nervig gewesen. Und, also eben, für mich. Aber genau, ich habe es gefunden, also komm, ich probiere jetzt das. Und ich schreibe dann auch noch ein bisschen etwas darüber, aus meiner Sicht, wo, ich meine, weißt, wenn er so ein Review schreibt, was soll er gross erzählen? So viele Neuerungen haben die Games ja meistens nicht. Aber er wird dann sicher nächste Woche auch noch seinen Eindruck dann dazugeben. Ich kann jetzt einfach mal meinen sagen. Und was mir als erstes aufgefallen ist, FIFA ist unfassbar kompliziert. Ich weiss, also weißt, es fängt nur schon an, bei den Menüs und den Modis. Das weisst irgendwie, keine Ahnung, sonst bist du gewöhnt, irgendwie, ein Spiel hat einfach irgendwie, da startet ein neues Spiel, oder irgendwie Multiplayer hat einfach eine Kampagne und einen Multiplayer oder so. Und das sind einfach irgendwie x Modis. Also, weißt du, irgendwie, und zuerst stehen da mal irgendwie drei, und dann nebendran hast du noch mehr Modis und so. Und, entweder kennst du sie oder kennst du sie nicht. Ich kenne dann die meisten irgendwie nicht. Oder beziehungsweise ich kenne es vielleicht von den Namen, aber keine Ahnung, was dahinter steckt. Oder das FIFA Ultimate Team, da weiss ich einfach, dass das mit denen, das sammelst du irgendwie und dass da alle hassen oder lieben und Geld dafür ausgeben. Und ich habe dann mal gefunden, gut, ich versuche mal, ich wollte ja einfach mit dem FCW spielen. Ist ja logisch. Und, und dann habe ich mal Kampagne habe ich dann einfach gestartet. Oder Karriere heisst es, glaube ich. Ich glaube, es heisst Karriere. Und dann kannst das ist halt so ein der Manager-Teil. Also du nimmst dann dein Team, wählst einfach irgendeines aus und dann spielst du eigentlich, also ich meine, ich habe noch keine Saison durchgespielt, das sind ja x Spiele, aber du spielst dann eigentlich sozusagen die Karriere. Es fängt dann wirklich an mit Trainingsspiel, mit Club-Manager und so. Es hat mich sehr daran erinnert, ich habe mal gespielt ist das falsche Wort, aber ich habe Fußballmanager mal...
das hatte ich auch, aber das ist ewig her.
Eben, ich habe das zwei Jahren mal gespielt. Ich habe es vor etwa 10 Stunden lang mich damit befasst sozusagen und weißt du, die richtigen Mods und so und Trikots runtergeladen, eben für den FC Winter natürlich und Spielpläne, wirklich ewig gehabt, bis das alles gegangen ist, weil es ist super kompliziert, dass du dort das reinzuladen, dass es richtig anzeigt und so. Und dann habe ich das nicht ernst gehabt und dann habe ich eine halbe Stunde gespielt und dann habe ich keine gespielt. Das ist kompliziert. Das ist geil. Aber ich habe auch sehr lange gebraucht, um das irgendwie alles einzustellen. Und genau, das musst du ja da zum Glück nicht. Und ich glaube, ich habe es wirklich so ein bisschen wie eine Light-Version von diesem Fußballmanager gesehen. Weil du machst da natürlich das Spiel, spielst dann selber, oder? Also du was du eigentlich, weißt du, einerseits, du wählst den Trainer aus, kannst auch mit deinen Spielern reden, was noch witzig ist, dann kommt dann irgendeiner, der Lekai, der Captain, sagt dann irgendwie, ja, herzlich willkommen zum neuen Trainer und so. Und dann kannst du ihm einfach irgendeine von so drei Antworten geben, du machst zum Teil auch so Pressekonferenzen, wo, weißt du, ein paar Stimmen von denen, die fragen, sind vertont, der Rest ist einfach so ein bisschen, bewegt er einfach ins Maul und es kommt ein Text. Und der, vor allem, der sieht irgendwie aus, als hätte er irgendwie Verstopfungen oder so. Er schaut dann mega ernst rein. Also, das ist echt cool, komisch. Und die sind wirklich auch langweilig, die Pressekonferenzen. Kannst du nicht überspringen.
Ja. Okay.
Du kannst immer skippen zwischen dem Blabla und dann wählst du kurz eine Antwort aus. Die Antworten machen zum Teil gar keinen Sinn. Dann habe ich irgendwie einen Match gewonnen und dann bei der dritten Frage immer, dann kommt irgendwie, warum haben sie so gut gespielt? Und dann eine Antwort ist, der FC Winterthur gönnt zweimal. Unmöglich. Und ich finde so, was ist das für eine Antwort? Wieso soll ich das sagen? Das macht auch gar keinen Sinn. Ich habe erst einmal gewonnen. Ich weiss auch nicht, vielleicht stimmen die Übersetzungen nicht. Aber es ist noch interessant, eben, du kannst dann einen Scout einstellen, dann kannst du Spieler scouten. Ich habe natürlich dann einfach wieder so die weggegangen sind in der Sommerpause zu Basel und so. Ich scoute jetzt die und hole sie dann einfach wieder, wenn das geht. Und dann kannst du Verhandlungen führen, dass du deine Spieler für teuer kannst verkaufen. Es ist wichtig, dass du die Spieler rotierst, die in deinem Team spielen. Ich habe wirklich sonst keine grosse Ahnung von Fußball. Ich schaue wirklich nur FC Winterthur und gelegentlich Länderspiel und ich behaupte auch nicht, ich komme daraus. Also, ich habe keine Ahnung. Und darum ist es aber noch interessant, kommst du so ein bisschen Insight über ins Fußballspiel. Aber das eigentliche Lustige dort ist, du spielst eben so den ganzen Plan durch, oder? Also, weißt du, irgendwie Montag trainieren, Dienstag Pause, das könntest du dann auch selber noch einstellen. Mhm. Aber ich sage, auch das ist eigentlich mega kompliziert, aber ich spiele es irgendwie auf relativ einfach und dann verzeiht es natürlich mehr, musst nicht so viel machen. Und dann machst du Trainingseinheiten, finde ich recht witzig, ich mache die dann auch immer brav, weil erstens dann lerne ich mal, wie das Spiel eigentlich funktioniert. Und das ist noch geil, ich glaube, die sind schon, habe ich das Gefühl, relativ authentisch. Also hast du die Trainingseinheiten. Im einen geht es nicht darum, dann stehen so die Döckel, die Mannshochen, weißt du, wo sie durchlaufen müssen. Kannst du dir das vorstellen, weißt du, wo es darum geht, irgendwie Dribbling also oder Ball
so, yeah, genau. Quasi, oder wie so.
Ja, genau. Und du musst jetzt halt einfach möglichst schnell durchlaufen. Und nach jeder Übung gibt es ein Ranking. A ist das Beste. Und du hast einfach, du kannst dreimal nochmal probieren. Ja. Weil wenn du bei jeder Übung mal ein A hast, dann kannst du sie nachher dann automatisieren lassen. Also kannst du simulieren lassen. Dann musst du sie nicht mehr selber machen. Das Problem ist einfach, die Übungen mischt es amix random zusammen. Und weißt, vielleicht hast du die eine schon mal geschafft, ein A, die andere hast du noch nie gemacht, bei der einen hast du ein B, dann musst du so gleich alle nochmal machen. Und im dümmsten Fall schaffst du die, die ein A gemacht hast, nicht mehr ein A. Zumindest ich, wo einfach ein Pfeifer bin. Und, aber es ist geil, du musst irgendwie, im einen geht es darum, hast Bälle abfangen, wo drei spielen, du bist im Kreis und du musst einfach in den Weg hineinstehen, sozusagen. Und die finde ich noch geil. Und dann das eigentliche Spiel. Du machst am Anfang ein Trainingsspiel und dann tut es dich so das Niveau zuteilen. Also es hat immer gewechselt zwischen Anfänger und Amateur und das sind die niedrigsten Stufen.
Was ist weniger?
Anfänger. Und das hat mich dann doch am Schluss als Amateur Und ich muss sagen, ich habe es dann schlussendlich auch eins hochgestellt, weil als Amateur habe ich dann doch irgendwie 8-0 gegen GC gewonnen.
Ist doch schön.
Vinti hat schon mal 6-0 gegen GC gewonnen vor ein paar Jahren, aber 8-0 wäre also auch ambitioniert.
Spieler bewertet?
Hey, genau, das eben, all das finde ich, also warum ich es überhaupt eigentlich erstaunlich finde, dass ich spiele, ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber ich merke schon, was mich dann fasziniert, ist wirklich, es macht einfach den Spass mit diesen Spielen, mit denen, wo du Fan bist. Einfach, dann siehst du, geil, der Bus hat das Goal geschossen, dann freue ich mich richtig. Und die haben alle miese Bewertungen, also es ist keiner über 66 und es geht, glaube ich, bis auf 100.
Theoretisch.
Ich weiß jetzt nicht, was Top ja, eben, okay, einfach, ich hatte mal das Ultimate-Team kurz gestartet, dort haben all die guten Dinge 85 und so, und ich nehme an, ich habe dort immer noch nicht Top-Spieler, oder? Aber genau, sie dümpeln so zwischen 55 und 65 rum, oder?
Und kannst du dann aber trotzdem, also auch wenn sie so ein bisschen schlechter bewertet sind, also kannst du dann trotzdem irgendwie gegen gute Teams gewinnen? Oder ist es dann,
bist du unterlegen? Es hängt ja am Schwierigkeitsgrad einerseits, wenn du es im Einzelspieler spielst. Und ich meine, man kann es ja wirklich gut auch spielen, jetzt anfangen wie ich. Mit, du siehst dann das Ranking. Vinti hat zum Beispiel 1,5 Sterne von 5, das Team. Und ich glaube, IB hat 3,5. Und ist dann das Beste in der Super League. Und ich habe jetzt gerade ein Match dann gespielt in meiner Liga da gegen IB und habe dann knapp 2-1 gewonnen. Wo hast du auf halb Profi gestellt? Das ist eben 1 über Amateur. Hey, es geht im Fall noch halb Profi, kommt glaube ich Profi, Weltklasse, nochmal etwas und am Schluss glaube ich Ultimate. Es geht noch verdammt hoch. Das heisst, ich spiele vermutlich auf der dritten Stufe von etwa 7. Und dort merkst du schon, dann wird es recht schnell. Hey, aber eben, das eigentliche Spiel, ich finde das noch krass, wie das technisch ist. Ich habe das irgendwie, das haben wir einfach nie überlegt, aber scheiß FIFA ist mega technisch. Weißt du, so mit jeder Pass kannst du natürlich stark und schwach und dann noch irgendwie kannst du noch eine zusätzliche Tasche drücken mit einem höheren, flachen. Du kannst ein Zielen anschneiden, Trall gehen, Dribbling, du kannst ihn abschirmen mit der einen Taste. Du kannst die Leute so heben. Weißt du, ist noch geil. Dann säckelt der andere Spieler noch. Dann, du merkst, wie er immer so im T-Shirt zieht und so. Also eben, das merkt man schon, wenn man es jetzt noch nie gespielt hat, dass die, es ist wirklich eine krasse Simulation, Fans. Ja. Und logisch merkst du dann irgendwie an gewissen Stellen wieder so, dann hampelt es ein bisschen um, wie es dann nicht so echt ist. Aber, also so ist Bewegungen und so, ist schon geil. Und, ja, also eben, ich finde es wirklich auf eine Art recht lustig, aber ich habe auch gemerkt, ich habe dann noch einmal online gespielt. Nie mehr. Keine Chance. Wirklich.
Voll ich habe wahrscheinlich,
oder? 7-0 verloren. Ja, und du merkst, der andere merkt, okay, der kann nichts. Und dann ist er wirklich einmal gesagt, mit dem Goalie rausgelaufen und so. Und irgendwie.
Ah, das regt mich so.
Ich habe einfach nicht geschafft.
Wenn sie das machen und wenn sie dann so blöd jubeln und nicht kannst unterbrechen, es ist so nervig, wenn du online spielst, ja.
Und ich habe wirklich, ich ab und zu schon irgendeinen Ball auf die Kiste gebracht, aber einfach nichts reingebracht und irgendwie, wenn ich nicht einfach gerade auf sie zulaufe und sie umgrätsche, dann weiss ich nicht, überall nicht. ich habe Ultimate Team dann auch mal gespielt und dort merke ich dann schon, ich glaube, ich werde das Spiel dann gleich nie lang spielen, weil alles, was dann so den allgemeinen Fußball betrifft, weißt du, mit den bekannten Teams und Spielen, die interessieren mich nicht. Oder das gibt mir dann nichts. Das macht mir keine Freude, ein ultimatives Team zusammenstellen. Ich wollte nur mit dem FC Winter spielen. Und ich finde dann schon, ich will keine Spieler verkaufen. Ich wollte die alle behalten. Das ist vermutlich nichts für mich. Aber FIFA ist schon ein gutes Spiel. Aber ich glaube, der Ultimate-Modus, der stinkt schon von allen Ecken, finde ich. Einfach weil in 3 verschiedenen Währungen und es ist alles ist
wahnsinnig.
Krass gamified im Fall. Hey. Also,
aber wirst du Karrieremodus noch ein bisschen weiterspielen in dem Fall?
Ja, das spiele ich sicher noch ein bisschen weiter. Also irgendwie, ich fände es natürlich schon lustig, irgendwie mal, ich nehme an, ich
komme dann
in Champions League und so. Und dann dort. das fände ich eigentlich noch witzig. Aber ich bin nicht ganz sicher, ich habe den Spielplan nicht beliebig weit voraus anschauen, und ich weiss gar nicht, wie es weitergeht. Und was ich ein bisschen schwach gefunden habe, oder ein bisschen komisch, dass die Spielpläne nicht gestimmt haben. Also weisst du, dass das erste Spiel ist dann irgendwie gegen GC gewesen, aber das erste Spiel von der Saison ist eigentlich gegen Basel gewesen. Und das checke ich nicht, warum das nicht stimmt. Also die Pläne könnten jetzt doch auch abladen.
Aha. Ich glaube, das ist nie wirklich abgeglichen gewesen mit der Realität, habe ich das Gefühl.
Okay, okay. Weil im Fußballmanager in dem Game, die kannst du das eben.
Ah, okay.
Und das habe ich eben noch witzig gefunden. Dann holst du natürlich den richtigen Spielplan. Egal. Komm, jetzt habe ich schon mega lange über das geredet. Wie gesagt, ich erzähle vermutlich niemandem etwas Neues, aber es ist vielleicht gleich noch lustig, mal aus Sicht von jemandem, der es noch nie gespielt hat. Dann haben der Domi und ich, obwohl ich es dann mehr gespielt als er,
weil
der Lag ist zu gross gewesen. Ja. Aber du hast auch gespielt. Ja, so, Trombone Champ. Trombone Champ.
Gottes Willen.
Ja, komm, dann erzähl dich du, ich habe schon genug geredet.
Das ist, du hast im Stream so schön beschrieben, es ist wie ein Guitar Hero, nur mit Trompeten und anderen Blasinstrumenten. Und es ist eines der stressigsten Spiele.
Also Posaunen vor allem,
ja, genau. Eines der stressigsten Spiele, die ich je gespielt habe. Es ist ein Musikspiel, so ein Rhythmusspiel. Oh, wow. Und du hast so Noten quasi, die von rechts nach links über den Bildschirm gehen und du musst mit der Maus Maus auf- und abschieben und wenn die Noten eine gewisse Linie überqueren, musst du drücken. Also es ist wirklich ein klassisches Rhythmusspiel, hat einfach nur mit der Maus gespielt. Und es ist extrem schwierig und es tönt extrem scheiße. Und das ist das Lustige daran, oder? Du spielst alles mit dem blöden Instrument, wo per se schon lustig tönt und wenn du die Noten nicht richtig triffst, tönen die Lieder umso beschissniger. Und das ist halt lustig, es hat mega viele Lieder, ja, die du kennst, sie auch so Lieder, keine Ahnung, eine kleine Nachtmusik zum Beispiel, wo du schon tausendmal gehört hast, ja, und du weißt, wie es geht. Und wenn du dann so scheiße mit dem Trombone nachher spielst, ist es halt extrem lustig. Für etwa 15 Minuten. Nein, das ist wirklich nur noch nervig.
Ich habe, glaube ich, irgendwann in den Stream eingeschaltet, ganz am Schluss, da hat noch ein Zuschauer gehabt, der gut gestanden hat.
Da kannst du nicht lange
gehen. Das ist schon verleidet.
Und erstaunlich finde ich aber, eben, dass es mega viele Leute, nicht Leute, sondern Sachen zum Unlocken gibt. Also du kannst neue Spieler unlocken, du kannst neue Instrumente unlocken, es gibt Karten, die du sammeln kannst. Also theoretisch kannst du wahrscheinlich Stunden und Stunden investieren in das Game. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemals irgendjemand machen würde. Wobei ich ja vorhin noch auf YouTube ein Video gesehen vom letzten Lied, das unlocked wird. Und das ist nochmal richtig wild. Das ist eine kleine Nachtmusik im Champ-Mix. Und das geht dann auch so richtig ab. Und der Typ hat so eine diamantfarbige Trombone, die er da mitspielt. Und das ist nochmal 10-mal schneller als all das, was wir gestern gespielt haben im Stream. Es sieht wirklich wild aus. Aber ja, es ist, wie gesagt,
aber für 20 Minuten. Genau, schau den Stream. Es ist vor allem sehr anstrengend. Also hast du irgendwie mit
Stress, gell? Ja.
Ja, weil du musst die Maus so richtig haben. Also, das ist irgendwie schlimmer als Unreal Tournament früher.
Ja.
Es ist so, das könnte ich nicht eine Stunde spielen. Da habe ich nachher irgendeine Sehnenscheiden, wenn es sind. Also, weißt du, wirklich so, die Schnellen sind. Und du bist ganz
so. Oh, shit, ja.
Grossartig.
Aber es ist ein perfektes Spiel zum Mimen und zum auf Twitter teilen. Darum ist es also abgegangen jetzt in den letzten Wochen.
Ja, oder eben mit den Kollegen irgendwie heim, so eine halbe Stunde, ist das schon noch witzig. Klar, musst halt irgendwie mit der Maus und so, aber ist schon noch witzig. Trombone Champ eben kostet irgendwie 15,50 auf Steam. Dann hast du die Call of Duty Modern Warfare 2 Beta noch gespielt.
Genau, ich muss sagen, im Voraus, ich bin absolut scheiße in Call of Duty und in First-Person-Shooter allgemein. Aber habe gleich den Drang verspürt, da mal reinzuschauen. Ich habe am ersten Wochenende, wo es nur auf PlayStation verfügbar war, habe ich es dort schon kurz angespielt gehabt, hat mich aber nicht so gepackt gehabt. Und dann am zweiten Wochenende, wo es so für PC verfügbar war, habe ich nochmal reingeschaut und ich denke, ja, schau schnell 23 Minuten, vielleicht ist es ja jetzt irgendwie viel, ein bisschen lustiger als auf PlayStation. Und aus diesen 20 Minuten sind dann 4 Stunden geworden,
als ich am Gamer war. Okay.
Gutes Zeichen.
Und ja, genau. Und es liegt vor allem an den neuen Modi, die es gegeben hat. Es hat wirklich ein paar recht lustige Spielmodi, wo, soweit ich das verstanden habe, komplett neu sind. Und das, was ich am meisten Zeit drin verschwendet habe, ist Invasion. So heisst der. Das könnt ihr euch vorstellen, das ist eine riesengroße Map, die es hat. Und es sind 32 gegen 32 Spieler, die da gegeneinander spielen. Mhm. Wobei, in den 32 Teams hat es teilweise auch Bots drin. Das tun sie auch ganz klar deklarieren. Die tun sich so ein bisschen am Spielstil vom Team anpassen. Also, wenn das Team gut spielt.
Also, immer?
Ja, immer, ja.
Immer oder zum drin. Auffüllen? Ja.
Und wenn das Team gut spielt, spielen die umso besser. Wenn das Team scheiße spielt, spielen die auch scheiße. Genau. Und eben 32 gegen 32, ein riesen Chaos mit Fahrzeugen und allem drum und dran. Helikopter auch. Es ist so ein bisschen wie ein Warzone, nur in klein und nur, dass du halt nicht musst Munition und Waffen sammeln, sondern du hast von Anfang an alles. Und du musst so verschiedene Stützpunkte einnehmen. Es gibt, glaube ich, 5 Stützpunkte auf der Map und nachher am Schluss wird halt abgerechnet, welches Team hat länger die Stützpunkte können halten. Und es ist immer so ein Hin und Her. Ja. Du gewinnst einen Stützpunkt, du verlierst ihn, probierst ihn wieder zurückzunehmen. Und das ist wirklich extrem lustig gewesen. Das gefällt mir viel mehr als die Modi, wo du so in kleinen Maps, keine Ahnung, 6 gegen 6 spielst, wo du auf kleinem Raum bist, weil dort kannst du nicht so, bei den grossen Maps kann ich viel mehr wie ein Feigling spielen und das liebe ich, oder? So ein bisschen, so ein bisschen Anschleichen von hinten, Hingerhaltung und so, das leidet mir viel mehr, genau. Und ja, es war wirklich lustig. Okay. Es hat eine Waffe gehabt, wo ich mich sehr drauf habe verlassen. Das war die Shotgun gewesen. Ich weiß nicht, ob die ein bisschen OP ist gewesen, aber dank der bin ich so gut gewesen. Dann habe ich wirklich in den Häuseralbes habe ich mich versteckt und bin dann die Leute abknallt. Ich weiß nicht, ob die dann im fertigen Spiel ein bisschen genervt wird, weil mit der bin ich wirklich extrem gut gewesen. Bin mir so ein bisschen im oberen Drittel gewesen bei diesen Matchen und sonst bin ich wirklich extrem scheiße in Call of Duty, muss man wirklich sagen. Was auch noch erwähnenswert ist, es hat einen neuen Modus oder verschiedene neue Modi, die du in Third Person kannst spielen. Also nicht aus der Ego-Perspektive, sondern wirklich von hinten, die Kamera. Und das ist auch recht lustig gewesen, sehr ungewohnt für ein Call of Duty. Weil halt,
aber das hat es früher auch schon gegeben. Bei dem zweiten, ja, der kommt eben von dem zweiten, das Game ist schon 2009. Man, 2009
das originale Modern Warfare 2.
Genau, ah, dort hast du den auch schon gegeben. Okay, cool. Ja, und jetzt bringen sie ihn halt so wieder zurück. Weil ich habe nämlich auch gedacht, ich habe doch das schon mal irgendwo gespielt gehabt.
Ja, auf jeden Fall habe ich sehr cool gefunden, weil es halt etwas anderes ist. Du hast halt ein viel breiteres Sichtfeld und du kannst so wie um Ecken schauen, was halt ihre Ego-Perspektive nicht kannst machen. Was ein bisschen schade ist, ist, wenn du zielst, dann wechselt es wieder in die Ego-Perspektive. Also es ist so ein bisschen nicht konsequent genug. Ja. So ein komischer Zwischengang immer.
Stimmt. Ja, stimmt. Das machen wir,
ja. Ja, aber das war auch lustig. Ich glaube, es ist jetzt nichts, wo ich über längere Sicht würde spielen, den Third-Person-Modus. Prisoner Rescue hat es auch noch gegeben. Habe ich auch noch einen lustigen Modus gefunden. Du musst Geiseln befreien vom gegnerischen Team. Oder du hast deine eigenen Geiseln verteidigen vor dem gegnerischen Team. Und es war auch noch lustig, weil wenn du sie befreist, dann musst du sie extrahieren. Und dann musst du immer jemanden tragen auf dem Rücken. Und die Person musst du dann besonders gut beschützen, oder? Und taktisch ergeben sich dann auch ganz neue Situationen, die du halt in den normalen Deathmatches und ein einfacheren Modi nicht hast. Habe ich auch lustig gefunden. Und allgemein, was ich auch noch muss sagen, es hat eine wirklich verdammt schreckliche UI, das Game. Du kommst wirklich nicht raus. Du hast vorhin gesagt, im FIFA ist es kompliziert, aber Call of Duty ist noch ein neues Level. Ich denke, es liegt an mir, weil ich sonst nicht so viel Call of Duty spiele. Sonst habe ich nur Warzone gespielt in den letzten Jahren. Aber online beschweren sich auch hure viele Leute darüber. Du kommst wirklich nicht raus, was wo ist, wie die Waffen kannst upgraden, was das musst machen, um bestimmte Sachen freischalten für die Waffen. Es ist wirklich so ein riesen Clusterfuck, wo du nicht rauskommst, wo das anfängt und wo du
die
das
die haben einfach zu viel Shit
ja,
auch. Die haben zu viel Stuff
ja,
drin.
Oder? Es ist wirklich überladen, extrem überladen. Aber vielleicht, nein, wahrscheinlich ändern sie das nicht mehr zum fertigen nein, Release vom Spiel. Ich glaube, die Beta ist vor allem dafür da gewesen, um so ein bisschen herauszufinden, ob das Gameplay stimmt. Und ich glaube, da haben sie recht gute Rückmeldungen bekommen. Ich glaube, es war schon die grösste Beta, die Call of Duty je gehabt hat, mit den meisten Spielern und den meisten gespielten Stunden und Matches. Also es wird wahrscheinlich ein riesen Launch werden im November.
Es ist so krass, das Game, wo jedes Jahr kommt einfach der gleiche, das ist wie das FIFA, das gleiche hure Game. Und weißt du, darum streiten sich auch jetzt Microsoft und Sony so um das, weil einfach überall in den Topsellers ist das, ist überall. Du kannst mal bei Steam schauen. Jetzt kann man ja von allen Ländern die Charts anschauen. Es ist einfach fast überall das Call of Duty bei den Vorbestellungen zu oberst oben.
Ja, das ist krass.
Und darum ist das so wichtig, oder? Also, ich find's, bei mich jetzt, ich habe jetzt gerade geschaut, ich habe das, das Original habe ich auch fast 50 Stunden gespielt. Das ist eines von den Call of Duty Multiplayer, wo ich noch am längsten gespielt habe. Also 50 Stunden ist für mich dann viel, weil meistens spiele ich dann nachher wieder etwas Neues. Von dem her, ich mag, wenn ich es einmal spiele, finde ich es auch noch easy, weil sie sind so wie, die sind so trimmt auf so das, dass es ultra bekömmlich ist. Weißt du, immer Endorphin, weißt du, überall irgendwie, da poppt ab, hast du die ganze Zeit Soundeffekte für irgendwie da Upgrade, da ein Punkt, dort ein Punkt, bist wieder zurückgekommen, wieder ein Punkt. Weißt du, irgendwie, alles ist so, da findest du geil. Oder, also irgendwie.
Überall bist du belohnt so, für irgendetwas,
das ist wirklich psychologisch schon so perfektioniert, mega, dass du dort angefixt wirst. Aber es macht dann halt auch Bock, aber meistens für mich jetzt nicht irgendwie. Wochenlang oder monatelang. Aber schaue ich sicher auch
mal. Ein neuer Punkt, den ich lustig gefunden habe, Warzone 2 kommt ja zwei Wochen nach dem Release von Modern Warfare, oder? Und die Maps, die ich vorhin erwähnt habe, die grossen Maps, 32 gegen 32, die sind anscheinend einfach kleine Teile von Warzone-Map, die dann wird kommen, habe ich auch noch lustig gefunden. Ja. Dann bekommt man so einen kleinen Vorgeschmack, was eben dann im grossen Warzone-Update im November, oder? Wird erwarten.
Ja. Ich glaube, es ist auch schon früher, haben wir gesagt, es hat auch Beschneidungen gegeben. Okay. Also dann habe ich noch zwei kürzere Sachen. Ich habe mich noch nicht so lange gezockt. Also jetzt aktuell noch nicht. Das Grounded, ich habe das mal auch schon mal gestreamt mit dem Luca. Grounded ist ein Survival-Game von Obsidian, also die, die zum Beispiel Fallout New Vegas und so gemacht haben, wo jetzt mal einfach etwas ganz Neues probiert haben. Und es ist jetzt im also Version 1.0 ist jetzt rausgekommen. Es ist, glaube ich, 2 Jahre im Early Access gewesen. Und es ist eben ein Survival-Game, wo du das Vierte spielen kannst und es ist in so einer Liebling, ich hab die Kinder geschrumpft Welt. Du bist klein und versuchst zu überleben. Es gibt dann auch wirklich noch eine Story dazu und sie haben jetzt das mega viel updated. Also, und wir haben jetzt auch mal angefangen, haben unsere Basis gebaut, das Vierte, weil es ist im Game Pass, dann ist mit unseren Kollegen immer am einfachsten, dann spielen jetzt alle. Und das ist, also, es sieht mega schön aus. Also, ich finde halt die Welt einfach geil. Also,
Schuhe
das ist
eine lustige
Welt mit riesigen Motten und Bienen und Käfer und Schnecken. Schnecken jetzt noch nicht. Und dann musst du halt, geht es immer darum, ja, eben. Und dann geht es halt immer darum, du musst irgendwie, grundsätzlich brauchst du mal Essen und Trinken. Trinken kannst du von den Wassertröpfchen, die Pflanzen sind. Und dann haust du Blätter um oder sammelst Käfer ein, wo dann hat so kleine Forschungsstationen, die kannst du nicht analysieren. Dann lernst du wieder neue Sachen. Und ja, sonst, wie immer, du musst eigentlich sozusagen einfach alles sammeln, alles kaputt machen. Dann machst du eine Axt, dann machst du eine stärkere Axt. Mhm. Mit dem kannst du die dickeren Gräser umhauen und so. Und dann kommst du immer weiter vor und kannst deine Basis ausbauen, weil die wird dann immer angegriffen von Ameisen und so und eben riesige Spinnen. Ja, hast irgendwie immer etwas zu tun und eben sieht cool aus. Also da tue ich sicher noch ein bisschen Zeit reinstecken. Das Einzige, was ich ein bisschen gefunden habe im Vergleich zu einem Valheim zum Beispiel, ist ein bisschen weniger gechillt. Mhm. Also du bist, es ist alles auf eine Art wie so dicht aufeinander, dass du es hat dann immer überall Zeugs zum Nehmen. Also, du laufst ein paar Meter, okay, da könntest du noch einen Stein aufnehmen, dort noch das Gräsli und dort noch irgendwie ein Dornen oder so. Und im Valheim zum Beispiel hat ein bisschen mehr Luft gehabt. Und ich mag das irgendwie noch. Aber gleich, es ist auch da. Also, es gibt sehr viel zu entdecken. Natürlich hat es dann überall so eine riesige Dosen oder irgendwie Was liegt alles rum? Halt irgendwelche Abfall, der im Rasen rumliegt, oder? Und der steht natürlich dann gigantisch gross, oder?
Gell, Grounded ist schon das Game, das war, wo Option hat, falls du irgendwie Angst vor Spinnen hast, dass die kannst umwandeln in nicht erkennbare Formen oder so.
Du kannst sie reduzieren, bis sie schlussendlich nur noch irgendwie ein Kugel wo rumläuft.
So lustig.
Weil die Viecher sind schon geil, die Spinnen und die Ameisen und so. Und wo natürlich dann irgendwie, im Boden drin sind oder so einem Ameisenhaufen, wo dann wirklich ohne Fackel ist, einfach stockdunkel, oder? Das ist lustig, ja. Das ist Grounded, gibt es für PC und Xbox. Kostet, glaube ich, wenn du kaufst, 30 Stutz, wenn es mir recht ist. 40 Stutz. Ja, dann habe ich noch das allerletzte, das ist auch noch so ein kurzer Tipp, aber einfach, wo sowieso auf der Liste einfach all so meine Sachen triggert, so ein bisschen 80er-Jahre Synthwave-Sound, Pixel-Grafik und es ist so ein rundenbasiertes Strategie-Action-Game. Also, wie hat das der Nachfolger von FTL geheissen? Jetzt habe ich gerade den Namen vergessen. Das ist gerade letztes Jahr als Netflix-Game, bei Netflix rausgekommen, als Game, dort enthalten gewesen. Egal, es ist einfach so ein Spiel, du hast so ganz kleine Level, weißt du, so ein bisschen Dioramamäßig, wo so ein Feld besteht und du setzt deine Figur dort drauf und wählst dann Aktionen mit Karten. Also hast irgendwie, du hast meistens 3 Aktionen und eine Aktion kann sie laufen oder angreifen. Und es gibt x Kombinationen dann natürlich mit irgendwie dich aufladen. Und das spielt in so einer Cyberpunk-Welt irgendwie. Und du bist halt irgendwie so ein Bruce Lee-mäßiger Kämpfer irgendwie und möbelst dich dort durch. Es ist recht taktisch. Am Anfang bin ich schon im zweiten Gebiet, also im zweiten Level schon gestorben, weil du musst halt wie irgendwie antizipieren, wo deine 3 Gegner, also du siehst, wo sie angreifen, oder? Du musst halt Dinge entweder so machen, dass du aus einem Weg laufst und sie sich dann selber angreifen, oder du kannst sie umschöpfen, schiessen, es gibt Granaten, Power-Ups und so. Also eigentlich noch recht komplexe Möglichkeiten und du kannst natürlich auch neue Karten sammeln und es ist so eins von diesen Spielen. Into the Breach hat das Game geheißen. Genau. Es ist so ein bisschen ein ähnliches Prinzip. Nitro Kid heisst es. Man kann jetzt Demo spielen auf Steam und es kommt am 18. Oktober.
Schon rundenbasiert,
hast du gesagt, oder? Ich weiss nicht, Ja, ja, genau. Du hast wie deine Aktionen, du führst sie durch und dann kommen die Gegner wieder dran und dann kommst du wieder
dran. Cool. Ja.
Aber wirklich noch witzig gemacht. Aber wie gesagt, keine Ahnung, was es kostet. Der Preis ist noch nicht drin gestanden. Ja, also komm, dann sind wir durch. Dann, genau. Wenn ihr eher noch Inputs habt, irgendwie vielleicht eher mal die Game-Empfehlungen oder Film-Empfehlungen, könnt ihr sie uns schicken an podcast.digitech.ch oder könnt sie uns in unserem Discord-Kanal. Dort bin ich einmal unterwegs, könnt mir es auch dort schreiben. Oder sonst Fragen, Inputs immer gerne willkommen. Und sonst, ja, danke allen fürs Mitmachen und euch vor allem. Und ja, danke fürs Zuhören. Bis in einer Woche.
Tschüss zusammen. Ciao zusammen.